Herzlich willkommen zu Zackfault FM. Ja, wir haben die Folge 0x2424, das wäre die 37. Folge. Das ist die, ja, heute ist der 30. Das ist noch Juli, ne?
Ja, man hört schon hart, wie du keinen Bock hast. Du hast erstmal, der erste Satz war schon nicht wie immer.
Warum?
Jetzt auch sagst du eine neue Folge und das hast du gar nicht einfach nur so runtergerotzt. Willkommen. Dann hast du dich noch im Datum verhauen. Wir haben gar nicht den 30. Wir haben den 31.
Doch. Ah, stimmt. Bei mir zeigt er, hast du recht.
Gut. Schneiden wir raus. Fangen wir nochmal neu an. Wie immer, wenn wir sagen, schneiden wir raus und einfach gar nichts mehr machen hinterher.
Ja, also wie geht's weiter?
Du sagst, dass du Florian bist. Pflicht. Und ich Daniel bin.
Ja, wollen wir jetzt nochmal anfangen oder nicht? Oder
nee, was geht jetzt? Wir sind da schon mittendrin.
Okay. Ja gut, trotzdem herzlich willkommen.
Wie viel
ich bin der Folge? Florian, das ist der Daniel. Wir wollten noch was aufnehmen, wir wollten noch was sagen.
Wir haben ja letztes Mal versprochen, dass wir uns Mühe geben, wieder monatlich zu liefern. Jetzt haben wir gesehen, es ist Ende Juli.
Ja, wir sind aus allen Wolken gefallen und dann dachten wir, müssen mal wieder was
machen. Machen wir mal was. Ja. Ja. Aber nochmal, wie viele Folge war das jetzt?
Wir haben die 37. Folge und das ist 0x24. 37. Folge.
Alles klar.
Ja.
Danke.
Geht gut ab eigentlich, ne?
Ja. Ja, auch in einem Tempo, ne? Das ist halt, wenn man mit der Schlagzahl raushaut, wie wir, da läppert sich das ratzfatz, ne? Da hast du nach 8 Jahren schon die 37. Naja, ganz so schlimm ist es ja nicht, aber.
Ja.
Gut. Wir sind noch im Juli.
Ja. Haben wir Themen? Oder?
Ein bisschen, ne? Ein bisschen was war doch, aber auch gar nicht so viel, glaube ich, ne?
Genau, wir waren jetzt beide ein bisschen unterwegs. Und glaube ich, können darüber ein bisschen was erzählen. Mhm. Und es gibt noch so ein paar Artikel, die es doch wert sind, nochmal darüber ein bisschen zu sprechen, denke ich mal.
Okay.
Ja, und das erste, ich glaube, das ging jetzt so die letzten paar Wochen ein bisschen durch die Presse, ist eine neue Sicherheitslücke, die das Google Security, wie heißt das, dieses Security-Team,
Das war nicht Project Zero oder doch?
Ich dachte schon. Google Information Security, aber dieser Tavis Ormandi ist ja, ist glaube ich bei dem Google Zero Team, ne?
Ja, war er auf jeden Fall lange.
Ja. Genau. Da es geht eine neue CPU-Lücke rum, die schon ganz interessant ist, die schon ein bisschen komplexer ist, aber ich versuche es mal ein bisschen zu beschreiben, wie ich es zumindest so verstanden habe. Interessanterweise ist das keine Side-Channel-Attack. Also es ist nicht so, dass wir irgendwo einen Cache haben, wo wir dann irgendwie was herausfinden können und somit wissen, was irgendwo in dem Speicher steht, sondern wir können Dinge direkt einfach auslesen. Also es ist keine Side-Channel-Attack, sondern es ist wirklich eine Schwachstelle in dem CPU-Instruktionen. Und davon sind eine ganze Reihe an CPUs betroffen. Und zwar meistens diese ganzen AMD Ryzen sind damit aufgelistet. Mhm. Genau, das ist diese ganze Zen 2 Class Processors, deswegen Zen Bleed.
Ja. Okay.
Wir hatten bei der bei der Memory Corruption Folge ja schon mal ein bisschen was erklärt, wie so der Speicher aufgebaut ist. Und jetzt geht es bei dieser Lücke, geht es aber nicht um Arbeitsspeicher, der auf dem RAM liegt, sondern es geht um Register. Also Register sind meistens SRAM, der direkt auf dem Prozessor irgendwie sitzt. Mhm. Und dafür gibt es ja, normalerweise haben wir diese General-Purpose-Register, irgendwie EAX und so weiter, wo auch die Instruction-Pointer und so weiter liegt. Also das heißt, wir haben da Register, es ist ein bisschen Speicher, den der CPU eben direkt benutzen kann. Und das ist der schnellste Speicher, den wir haben. Wir brauchen quasi nicht diesen langen Weg über den Arbeitsspeicher zu gehen. Dann lesen wir irgendwie Sachen aus und holen uns die wieder rüber, sondern wir können direkt, das ist quasi ja mehr oder minder auf dem Prozessor direkt. Mhm. Und meistens, wenn wir jetzt 64-Bit, die 64-Bit-Architektur, also x86 64-Bit, uns anschauen, sind viele von diesen General-Purpose-Registern auch 64-Bit breit. Aber es gibt einige Register, die sind größer. Das sind, die heißen XMM-Register. Das sind 128-Bit Vektorregister. Genau, ich komme gleich noch zu, was man die nutzen kann. Und es gibt sogar zwei Erweiterungen. Das eine heißt dann YMM, das sind dann 256-Bit. Oder selbst ZMM, das sind dann 512-Bit-Register. Und davon hat man 16 Stück. Die sind hauptsächlich für so Number Crunching, damit du halt irgendwie große Zahlen, also viele Sachen parallel abarbeiten kannst. Und diese Register gehören zu AVX2, also Advanced Vector Extension. Das ist quasi, wo man mehr, also eine Extension zu dem zu den grundlegenden Instruktionen hat. Und da kommen eben diese Register ebenfalls noch mit hinzu. Und das Spannende ist auch, dass diese Register eben auch für einige Funktionen aus der glibc genutzt wird. Und zwar sind das drei Stück und das macht das genauso ein bisschen problematisch. Das eine ist String Compare, Mem Copy und String Length. Also wo wir das eine, wo wir einen String vergleichen, bei dem anderen kopieren wir Speicher von A nach B und bei der dritten Funktion String Length überprüfen wir, wie lang ein String ist.
Okay.
Und das macht das auch genauso problematisch, dass die nutzen, also wenn wir die glibc uns anschauen und zum Beispiel String Lengths uns anschauen, dann gibt es dort eine hochoptimierte Variante für diese Advanced Vector Extensions. Das heißt, wir nutzen Instruktionen und auch eben Register, damit das dort möglichst optimiert abläuft. Genau. So. Und was jetzt passiert ist, wenn wir und das Beispiel in dem Artikel ist, sind jetzt, wir nutzen String Length. Und wenn wir uns die Implementierung dort in der glibc anschauen, dann ist das allererste, was wir machen, wir nutzen also jetzt so ein YMM-Register, was wir erstmal mit Nullen füllen. Und wir machen das mal also auf Maschinencode-Ebene, nutzen wir XOR mit sich selber und damit können wir quasi alles mit Nullen. Also wir fangen erstmal an, nur Nullen reinzuschreiben. Dann gibt es ein Register, das ist oft das RDI-Register, wo ein Pointer ist zu dem String, den wir eben zählen wollen, wie viele Zeichen dort vorkommen. So, und dann passiert Folgendes. Und zwar, wir vergleichen, dadurch, dass wir jetzt schon ein Register mit Nullen vollgemacht haben und irgendwo auf dem gibt es einen Pointer jetzt zu dem String. Und wenn wir das jetzt vergleichen, da gibt es eine, muss ich mal schnell gucken, das ist CMP-EQ, ist auch eine Instruktion, das ist gar nicht so wichtig. Also wir vergleichen jetzt, wenn wir zum Beispiel den String Hello World zählen möchten, dann fangen wir eben mit dem ersten Byte an. Wir vergleichen das jetzt mit dem Register, was wir mit dem YMM-Register, was wir vorhin alles mit Nullen gemacht haben. Und dadurch, dass bei Hello World ist das erste ein H, so wir vergleichen das mit dem ersten Wert von dem Register, das ist eine Null und das ist nicht gleich. Dadurch ist das Ergebnis eben eine Null. Ja, also es ist nicht gleich. Und es wird erst dann zu einer 1, wenn die beiden zusammenpassen. Und das heißt, das ist genau dann eine 1, wenn die beiden gleich sind. Also wenn die 0 in dem String vorkommt und die 0 auch in dem Register eben vorkommt. Und das ist genau dann der Fall, wenn das zu Ende ist. Wir wissen ja bei C oder C++, wir müssen ja irgendwo ein Ende definieren. In ein String in C oder C++ ist erstmal nichts anderes außer ein Char-Array, also ein Array mit, wo wir Buchstaben drin speichern. Und damit wir irgendwo wissen, wo ist das Ende eine Nullterminierung. Das heißt, da steht eben ja das Null-Byte drin. Mhm. Und genau an dieser Stelle, wenn wir mit Compare arbeiten, passt das überein, haben wir 0 und 0. Und das würde dann zu einer 1 führen. Und dann können wir an der Stelle quasi das Ganze abbrechen. Und was wir jetzt haben wir im Prinzip in unserem Register, haben wir jetzt eben ganz viele Nullen und irgendwann fängt das an eben mit Einsen voll zu machen. Und damit wir das jetzt zählen können, wie lang ist dieser String, gibt es quasi das ist etwas, was relativ häufig vorkommt, wo wir einfach nur die Nullen am Anfang zählen. Und das gibt es auch eine extra Instruktion dafür, Trailing Zero Count, TZ Count. Und das schreibt uns dann, wie viele Nullen am Anfang drin sind, direkt in ein spezielles Register. Und dann ist die Sache eigentlich erledigt. Und dann haben wir sehr optimiert den String quasi gezählt.
Ja.
So. Ist jetzt erstmal noch nichts so. Jetzt kommt es ein ganz kleines bisschen komplizierter. Im Prinzip ist es nicht so, dass diese Register einfach so ein Stück Speicher ist, wo wir die reinschreiben können, sondern das ist ein bisschen auch wie malloc und free. Das heißt, es gibt eine Registerdatei, Registerfile, und es gibt ein Register Allocation Table, das nennt sich RAT. Mhm. Und im Prinzip ist es so, dass da auch wie, sag ich mal, ein Pointer drin steht, wo dann in die Datei in den entsprechenden Eintrag verwiesen wird. So, und wenn jetzt ein Register genullt wird, also wenn in diesem Register nur Nullen drin stehen, dann würden wir nicht den Speicher verbrauchen, indem wir wirklich 128 Mal eine Null reinschreiben, sondern es wird quasi ein Flag gesetzt, das Zero-Bit, und damit ist das quasi erledigt.
Okay. Ja?
Okay. Also wenn quasi ein Register auf 0 gesetzt wird, dann zeigen wir es einfach einen Pointer, der auf das Zero-Bit zeigt. Also, und dann ist quasi klar, das ist alle mit Nullen. Mhm. Wir brauchen da nicht wirklich an jeder Stelle eine Null quasi. Das würde wäre sehr ineffizient an der Stelle. So. Und das ist jetzt nur so der Anfang gewesen. Und jetzt haben wir ja etwas in modernen CPUs, was sich Speculative Execution nennt. Ich glaube, wir haben selber über Spectre und Meltdown theoretisch noch nicht so wirklich viel gesprochen. Ich glaube, hatten wir mal irgendwann auf unserer Agenda. Mhm. Aber Speculative Execution ist, dass der Prozessor irgendwann denkt, aha, ich habe da jetzt eine Vorschleife mit 100 Mal und beim 101. Mal quasi würde der Prozessor einfach mal weitermachen und einfach, er würde denken, damit das möglichst effizient funktioniert, ich mache jetzt einfach mal die nächsten Schritte genauso, wie die vorherigen Schritte waren. Mhm. Und wenn der Prozessor merkt, oh, jetzt Mist, das ist doch was anderes, dann gehen wir ein paar Schritte zurück. Aber das ist eben deutlich effizienter, als wenn wir wirklich nur eins nach dem anderen abarbeiten würden. Also der Prozessor versucht ein bisschen intelligent zu sein und versucht, sich schon vorzustellen, wie es weitergeht. Und in vielen Fällen, wenn wir jetzt eine Vorschleife, ich sage jetzt mal mit 20 Iterationen haben, dann wäre zum Beispiel die ersten 2, 3 Schleifendurchgänge würde er quasi normal durchgehen und beim 4., 5. Mal würde er das schon vorbereiten alles, um dann um das möglichst sehr effizient durchzuführen. So. Gut, das haben wir quasi auch. Jetzt gibt es den folgenden Use Case und so zumindest habe ich es verstanden. Ja. Wenn wir, es gibt eine weitere Instruktion, die nennt sich V0 Upper, die dazu benutzt wird, um das obere Register mit Nullen zu füllen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben dieses YMM-Register, was hatte ich gesagt, 256 Bit ist. Das besteht aber, das ist auch nur 128 Bit und dazu nehmen wir ein XMM-Register und damit haben wir zusammen 256 Register.
Okay.
Und mit diesem V0 Upper können wir quasi das obere, also die 128 quasi mit Nullen füllen, ja, die quasi Genau, und das wird benutzt, um das quasi, ja, um das wieder mit Nullen zu füllen, damit da nichts Böses drinsteht quasi, damit wir das, was wir da reingeschrieben haben, wieder gelöscht wird.
Beziehungsweise das Flag gesetzt wird.
Richtig, genau, dieses Zero-Bit eben gesetzt wird. Völlig korrekt. Und mit diesem Speculative Execution gibt es jetzt einen Fall, wo wir den konstruieren können, wo der eben dieses Null-Bit gesetzt hat und der CPU aber diesen Schritt versehentlich gemacht hat und sagt, oh Mist, das stimmt ja gar nicht, und würde wieder einen Schritt zurückgehen und würde den Pointer wieder auf dieses, auf den vorherigen Zustand setzen, von dem, was in den 128-Bit drinstehen. Und in der Zwischenzeit kann es aber sein, dass dieses Register von einer anderen Funktion genutzt wurde. Ja, also okay. Wenn wir jetzt, wir bauen uns jetzt einen Exploit zusammen, wo wir dieses Register eben nutzen. Wir setzen dieses Zero-Bit, wir nutzen also dieses Speculative Execution ganz bewusst. Wir setzen das und dann sagen wir, oh nein, das ist verkehrt, du musst wieder einen Schritt zurückgehen. Und wir hoffen quasi, dass in der Zwischenzeit irgendjemand dieses Register genutzt hat und dort etwas reingeschrieben hat.
Okay, also ein anderer Prozess, also klassisches richtig. Scheduling vom Betriebssystem. Genau. Ja.
Das Interessante ist, dass dieses Register Allocation Table, diese RAT, ist quasi für einen Prozessor gleich. Ja, also das teilt sich ein Prozessor mit allen Prozessen, egal ob das eine virtuelle Maschine ist, eine Sandbox oder ein Container, doesn't matter, dieses RAT ist quasi einfach gleich auf einem Prozessor. Das heißt, nutzt jetzt ein Prozessor, in der Zwischenzeit nutzt er zum Beispiel String Compare für ein tolles Passwort. Mhm. Und ich mit meinem Prozess sage dem jetzt, oh, das ist ein Zero-Bit, ah, doch nicht, springt der zurück und kann es eben sein, dass ich den String, der vorher da drin stand, jetzt eben ein anderer ist.
Ja. Okay.
Und damit kann ich unter Umständen eben das Passwort auslesen von einem anderen Prozess oder von einem Container oder von der virtuellen Maschine, weil das auf dem gleichen Prozessor läuft. Okay. Das muss schon relativ gut getaktet sein. Also das ist, aber der Artikel schreibt, dass er so 30 Kilobit pro Sekunde, Kilobyte, müsste mal nachschauen, quasi rauslesen kann aus diesem Prozessorregister.
Okay.
Ja. Und weil halt Memcompare, Stringlengths und Stringcompare das nutzen, das kann natürlich auch sein, dass da sensitive Informationen drinstehen. Mhm. Die können wir eben rausnehmen. Und es ist jetzt eben, deswegen ist es keine Side-Channel-Attack. Es ist nicht so, dass wir mal gucken, steht dann A drin, gucken, wie lang dauert dieser, das ist meistens, wie es jetzt bei Spectre und Meltdown der Fall ist, wo wir einfach mal gucken, wie lang dauert ein A, wie lang dauert ein B, und wenn das eben im Cache ist, von einem anderen Prozess, dann dauert das eben sehr, ist diese Wartedauer sehr, sehr kurz. Und wenn etwas nicht im Cache ist, dann muss es erst reingeladen werden, dann dauert das eben sehr lang. Das ist eine Side-Channel-Attack, wo wir über einen Seitenkanal prüfen können, ist da jetzt ein A oder ein B. Aber wir können einfach das Register einfach auslesen. Das heißt, wir versuchen quasi den Prozessor, wir tricksen den Prozessor aus und sagen, wir setzen das auf Zero-Bit, Speculative Execution, sorry, du musst nochmal einen Schritt zurückgehen, und wenn wir diesen Schritt zurückgehen, kann es sein, dass irgendjemand anderes, ein anderer Prozess, bereits dieses Register genutzt hat, und dann können wir diesen Wert einfach auslesen.
Okay.
Genau, im Prinzip ist es so ein bisschen wie so ein Use After Free. Also, wir haben schon was freigegeben, es wird aber weiterhin benutzt, dann können wir zurückspringen und haben quasi diesen Wert, der dort genutzt wird.
Ja,
so vergleicht das Tevis auch in seinem Artikel. So im Prinzip ist es ein Use After Free auf CPU-Ebene. Es ist ein bisschen kompliziert, aber so zumindest habe ich es verstanden, weil es wird nämlich einfach nur ausgelesen, dieses Register. Mhm. Und indem wir quasi einmal dieses Zero-Bit setzen und dann sagen, ist ja dumm, wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen. Kann aber sein, das muss schon ein bisschen gut getaktet sein, dass in der Zwischenzeit jemand anderes was in dieses Register eingeschrieben hat, wie zum Beispiel Super Secret Passwort, und dann haben wir plötzlich diesen Wert und können den einfach aus dem Register lesen.
Okay.
Genau, das ist Zenbleed.
Okay, ja.
Spannend. Ist an sich ganz spannend, wie ich schon gesagt habe. Also wir können damit Daten eben auf der virtuellen Maschine, Sandbox oder Container. Es ist natürlich jetzt von der, also das ist aber auch bei Meltdown und Spectre so weit gewesen, die CVSS-Score, also diese Kritikalität ist jetzt nicht irgendwie bei 10, weil du natürlich schon einen Account brauchst auf der Maschine und im Prinzip auch Code execute, also du musst schon Code ausführen können. Aber dann kannst du natürlich viel mehr raustragen. Auf so einem Multi-User-System ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas anderes läuft, irgendwie Root-Passwort oder sonstiges, ist natürlich schon hoch. Genau. Ja, das geht gerade rum. Soweit ich informiert bin, also das ist das, jetzt muss ich gucken, das Ganze wurde reported am 15. Mai und es wird wohl, jetzt muss ich gucken, ob es bereits ein Microcode-Update gibt.
Ich meine schon.
Have released.
Ja, gesehen, ja,
genau. Es gibt mittlerweile ein Microcode-Update, womit man das, wenn ich das richtig verstanden habe, wird irgendwas gesetzt, dass dieses V0-Upper, diese Instruktion, die da genutzt wird, um diese Bits auf 0 zu setzen, da dieses kann in der Zeit quasi, das wird quasi so umzäunt, dass in dieser Zeit keine Speculative Execution durchgeführt werden kann. Genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube, irgendwo waren auch mal eine Frage aufgelistet, würde das bedeuten, dass es auch wieder dann, wenn wir diesen Microcode-Update einführen, dass es dann wieder etwas langsamer wird aus meinem Verständnis raus, kann es schon sein, dass es ein kleines bisschen wieder langsamer wird.
War ja irgendwie immer der Fall bei allen diesen CPU-Problemen.
Ja, genau.
Aber waren nicht auch andere, also wir hatten ja mit dieser ganzen Meltdown-Spectre-Geschichte, da kamen ja dann auch Folgeiterationen von raus und Abwandlungen und man hat ja damit so einen neuen Bereich aufgestoßen. Gab es da nicht, also war da nicht öfter schon diese spekulative Execution das Security-Problem?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich meine, wenn man sich das auch mal so betrachtet, ich meine, naja, also der CPU macht Dinge, die noch gar nicht eingetreten sind, in der Hoffnung, dass die Schleife einfach noch mal ein paar Iterationen geht. Und wenn am Ende dann merkt, oh nee, wir sind zu weit, dann geht der ein paar Schritte zurück. Ist natürlich irgendwie, ja klar, das ist vielleicht in der ersten, also die Schleife super performant, aber ja, wir machen natürlich Dinge und dann stehen Dinge im Cache, die eigentlich gar nicht im Cache stehen dürften. Ja, also das Speculative Execution war schon öfter das Problem an der Stelle und jetzt hier bei dem AMD-Problem ebenso.
Ja, ich denke, das lohnt sich trotzdem, weil halt sehr oft Schleifen vorkommen, ne?
Richtig.
So im Arbeitstag einer CPU, ja.
Ja.
Weil ich denke mir, das ist ja eigentlich auch der totale Overhead. Du musst ja auch State halten, um wieder rückwärts gehen zu können, ne? Wenn irgendwie genullt wird, aber es war nur spekulativ, muss er ja trotzdem vorherige Werte für jeden der Schritte, den er spekulativ macht, vorhalten, um die wiederherstellen zu können. Aber wahrscheinlich lohnt es sich dann trotzdem noch performancemäßig so vorzugehen. Ja.
Ja.
Ja, ein bisschen.
Genau. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach so, ich fand es interessant, wie er das Ganze gefunden hat, dieses Problem. Und zwar ist es nicht so, dass er sich quasi die Dokumentation durchgelesen hat und dachte, haha, da wird ja wohl irgendwo was sein. Sondern es gibt mittlerweile Fuzzing-Systeme für CPUs mit Instruktionen. Und genau, da hat er seinen Fuzzer draufgelassen und hat dann plötzlich irgendwie, gab es da ein paar Instruktionen, die ein paar Dinge komisch gemacht haben. Und er hatte gemeint, diese Fuzzer, das nutzen die CPU-Hersteller ebenso. Jetzt muss ich mal gucken, wie hatte der das genannt? Das fand ich auch ganz interessant. Genau hier. Das nennt sich Post-Silicon Validation. Genau, also die machen das auch, die überprüfen, die validieren, ob das richtig ist. Aber er meinte, er vermutet, er macht ein bisschen Dinge anders, weil er kein Electrical Engineer ist, sondern er kommt halt aus der Security-Perspektive und testet vermutlich andere Dinge als jetzt die CPU-Hersteller. Und also es ist durch Fuzzing aufgefallen, was ich auch sehr interessant fand.
Ja, das stimmt.
Dass jetzt so Prozessoren einfach auch gefasst werden, ne, um zu gucken, ob da irgendwelche Schwachstellen auffallen. Genau, also das war auf jeden Fall, das geht jetzt seit einiger Zeit so ein bisschen durch die Szene und ja, es finde ich auf jeden Fall ein ganz interessantes, eine interessante Schwachstelle.
Mhm. Warum nicht, wenn man fassen kann? Kann man fassen.
Was meinst du?
Wenn man fassen kann.
Ja, klar,
kann,
logisch, kann man ja, fassen, ja. Ja, aber mir war, ich hätte jetzt nicht, weiß ich nicht, ja, ich hätte jetzt einfach nicht gedacht. Es gibt natürlich, was die jetzt auch schreiben, dass damit man beim Fuzzing, also ich glaube, das hatten wir auch schon mal ein bisschen beschrieben, also beim Fuzzing versuchen wir Input zu erzeugen, der hoffentlich irgendwie komisch ist oder böse ist und dann testen wir, was passiert mit dem Programm. In der Hoffnung, dass es dann vielleicht abstürzt und wenn wir einen Absturz erzeugen, dann gucken wir, aha, dieser Input, den wir jetzt dem Programm gegeben haben, hat dazu geführt, dass das Programm abgestürzt ist. Mhm. Und es ist wohl so, dass es wohl, ich weiß nicht, es gibt bei CPU, bei Prozessoren gibt es sowas wie, die nennt sich Performance Counters. Performance Counters sind ziemlich genaue Werte, was der Prozessor gerade macht, wie viel Bandbreite jetzt zum Speicher geht und wie viel wieder zurückgeht und so weiter. Also wir können damit dem Prozessor sehr, sehr, sehr genau bei der Arbeit zugucken. Und das wird wohl als Feedback wohl genutzt für Fuzzing. Ja, die Details kann ich jetzt, weiß ich nicht, steht bloß so in dem Artikel drin, weil normalerweise braucht man ja immer ein Feedback, ist was abgestürzt, hat sich irgendwas komisch verhalten. Und das wird wohl über diese Performance Counters gemacht.
Okay.
Genau. Ja.
Ja.
Ist schon komplex, muss man auch wirklich sagen, aber trotzdem finde ich ganz interessante Schwachstelle. Ja, weil es halt alle CPUs, also eine Hardware-Schwachstelle, die sich halt softwareseitig wieder ausnutzen lässt.
Ja. Zum Glück auch softwareseitig fixen lässt.
Genau. Ja.
Also, ja, man muss jetzt nicht alles ausbauen.
Nee, genau. Das geht ja mittlerweile mit so Microcode-Updates, wo man quasi ein Update für sein CPU bekommen kann. Ja, das stimmt.
Ja, nicht schlecht.
Genau, irgendwas wollte ich noch sagen.
Ich weiß, was du sagen wolltest.
Okay.
Dass V0 Upper wie eine coole Partydroge klingt.
Nein, das wollte ich nicht sagen.
Ah, das wollte ich
sagen. Aber so, wie du es jetzt so sagst, das stimmt, ja. Hey, hast du mal ein bisschen V0 Upper? Ja,
probier mal.
Das bringt mich wieder total hoch.
Ja. Ja.
Genau. Genau. Ja, alle AMDs, Zen 2 sind davon betroffen. Ist keine Side-Channel-Attack, sondern kann man direkt einfach auslesen. Ja, die ganzen CPUs fallen uns halt jetzt irgendwie auf die Füße. Ach, was ich sagen wollte, genau, es gibt mittlerweile so Programme, die man so die Gamer sich installieren, damit du diese ganzen Security-Updates der letzten Jahre, weil die machen ja dein CPU alle langsamer und die wollen natürlich, das geht ja nicht.
Maximum
Performance. Haben sie vielleicht irgendwie Mikro-Ruckler oder sowas, das geht ja gar nicht. Und deswegen patchen die das alles wohl zurück, damit du quasi wieder den schnellsten CPU hast.
Krass.
Ja.
Ja, gut.
Ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe und richtig wiedergegeben habe. Es ist nicht ganz einfach so durchzudringen, aber so ist zumindest, wie ich es verstanden habe. Und das deckt sich zumindest mit ein paar anderen Artikeln, die ich auch noch drüber gelesen habe, dass es in diese Richtung quasi geht.
Ja, ja, sonst schickt
uns die
Sprachnachricht und erklärt es besser.
Wie war das? Im Zweifelsfall war das eine kleine Lehre in, ihr müsst auch mal selber ein bisschen denken und
Medienkompetenzübung.
Genau. War das eine kleine Lehre in Medienkompetenz, ne? Ja. Dass ihr jetzt uns hört und das glaubt, ne? Das ist ja total doof.
Nee.
Ja.
Ruhig mal mitdenken, ne?
Ja, genau. Ja. So ist das. Haben wir noch was? Haben wir noch Themen?
Apropos Fiasko. Microsoft hat sich mal wieder einen Namen gemacht.
Okay.
Hast du mitbekommen?
Nee. Also, dass Microsoft sich einen Namen gemacht hat, ja, die machen diese lustige Klammer immer, ne? Diese Kai-Klammer, ne?
Kai-Klammer, genau.
Genau.
Der läuft ja jetzt das bei denen auch in der Cloud irgendwie, ne?
Mit KI unterstützt.
Ja, ne? Klar, genau.
Da kann der boostet der richtig.
Das ist so ein Kai-Klammer, der V-Zero Upper genommen hat. Ja, da kommt richtig was zurück. Also, pass auf. Mit Microsoft war schon wieder was los. Und diesmal auch ein bisschen nachhaltiger.
Hm.
Ja, wo fangen wir da an? Also, es gab einen Kunden von Microsoft-Produkten. Und zwar eine zivile US-Bundesbehörde.
Mhm.
Und der ist etwas aufgefallen, nämlich verdächtige Aktivitäten in ihrer Microsoft-Cloud-Umgebung.
Mhm.
Ja, Microsoft hat natürlich auch eine große Cloud und viele machen ja dann auch dieses Active Directory in der Cloud und alles und E-Mail.
Exchange,
und,
300.
Genau. Ne? Und Office.
365.
Und du kannst dir da ja auch irgendwie Workloads in der Cloud und da hosten und also volles Programm. Microsoft ist vorne mit dabei und da gibt es Log-Files, mit denen du Aktivitäten nachvollziehen kannst.
Mhm.
Sowas wie Audit-Logs.
Mhm.
Und da haben die verdächtige Aktivitäten festgestellt.
Das würde aber bedeuten, die gucken in die Logs rein.
Ja, ich bin überrascht, ne?
Respekt.
Eine Behörde, die in die Logs schaut.
Respekt.
Ja, ja, ja. Das dachte sich Microsoft übrigens auch, schaut ja eh keiner in die Log-Files und haben das zu einem kostenpflichtigen Premium-Feature gemacht, das du noch dazu kaufen musst. Ich mir schon gedacht, dass dir dann Wasser jetzt im Hals stecken bleibt.
Was? Wow, wow, wow.
Wollte das ich heißt eigentlich du später erst zu kommen, aber da hast du gerade getrunken und ich dachte, vielleicht sehe ich ihn noch spucken, wenn ich es jetzt bringe.
Wie geil ist das denn? Das heißt, du bietest dir so, du klickst dir so ein Service und in die Logfiles darfst du, also das kostet extra?
Ja, genau.
Ja, aber was bedeutet das, also dass die dann in die Logs gucken?
Ja, klar. Und die sagen dir dann Bescheid, wenn was ist.
Ja, cool. Das ist ja eigentlich noch besser, oder?
Microsoft, dein Freund und Helfer, ja.
Ja, gucken die dann? Die gucken dann auch nicht rein. Dann gucken wir gemeinsam nicht rein.
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob die überhaupt sammeln dann, wenn du nicht bezahlst. Die müssen sich ja irgendwie auch den Speicherplatz, also müssen die ja sonst bezahlen.
Das ist dumm, ne? Stimmt.
Wenn du die nicht kaufst, dann wird direkt nach DevNull gelockt, denke ich.
Hm.
Nee, ich habe natürlich absolut keine Ahnung. Und ich glaube, ein bisschen was kriegst du auch so im Abo enthalten, aber wenn du ein bisschen länger und richtige Audit-Logs möchtest, musst du bezahlen.
Beim Jamba-Spar-Abo musst du dann halt noch ein paar Klingeltöne dazu klicken, damit
so aus.
Die Logs auch noch haben kannst.
Verlängert sich dann auch automatisch.
Ja, logisch.
So ist es.
Ja.
So, die haben sonderbare Aktivitäten festgestellt, haben Microsoft informiert und die CISA, C-I-S-A, amerikanische Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.
Mhm.
Dann hat Microsoft mal nachgesehen. Und schnall dich an auf deinem Stuhl.
Mhm.
Natürlich alles Nation, State, Actor, APT, gigantisch. Aber tatsächlich war der Angriff anders, als man das sonst kennt, wenn alle APT brüllen und irgendwer hat irgendwie ein ungepatchtes System übernommen oder so. Also ja, es ist angeblich den Chinesen zugeordnet, eine chinesische Hackergruppe, Storm 0558 heißen die.
Mhm.
Interessant ist aber, wie sie Zugriff erlangt haben. Mhm. Allem Anschein nach, also Microsoft erzählt nicht so viel, aber was sie beschrieben haben, ist Microsoft ein Signaturschlüssel entwendet worden.
Mhm.
Und mit diesem Assigning Key kannst du dir selber Zugangstoken erstellen und die dann eben signieren.
Mhm.
Und Microsoft sagte für Ova und Outlook.com, also Ova ist diese Outlook-Web-Anwendung.
Genau.
Und Microsoft sagt hier so, Azure Active Directory Keys sind nicht impacted oder Azure. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man es eigentlich ausspricht.
Azure?
Ich sage immer Azure, ja. Keine Ahnung.
Ja.
Aber ich habe mal gehört, jemand hat gesagt, es heißt eigentlich Azure. Aber vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, die nennen das jetzt eh um in Entra.
Okay.
Habe ich gelesen neulich.
Okay.
Ja.
Entra.
Wenn die Leute langsam
anfangen. Rein, wenn du Bock hast.
Entra, ja. Die Leute langsam verstehen, welches Microsoft-Produkt für was ist, dann nennen die nochmal alles um und.
Ja.
Ja,
sehr gut. So.
Und dann war irgendwie auch schon ein Monat rum, also die, dass die Behörde das festgestellt hat, den Zugriff, das war Mitte Juni am 16. Und Microsoft hatte dann irgendwie Mitte Juli am 11. und 14. so erste Blogposts erstellt, wo sie das, was ich gerade beschrieben habe, geschildert haben. Da war auch immer noch klar, wie der Key abhanden kommen konnte bei Microsoft, aber sie geloben Besserung und speichern die Schlüssel jetzt irgendwie sicherer, noch sicherer, Entschuldigung, noch sicherer. Und Microsoft sagt, dass der Signing Key eigentlich für Accounts im Consumer-Bereich gültig ist. So ein irgendwie MSA heißt die Sparte. Das war das, was früher Microsoft Live war. Also so für Privatanwender eigentlich. Mhm. Und der gar nicht für so Azure AD Premium-Kunden. Da sollte das eigentlich alles gar nicht funktionieren. Der hat da jetzt doch funktioniert, weil die konnten damit ja die E-Mails der Behörde entwenden. Und da sagt Microsoft, dass das wohl irgendwie ein Validation-Issue war in dem, in dem Teil, der die Signatur von dem Schlüssel überprüft.
Okay.
Also die Freude ist gigantisch und der Spaß. Und ja, Microsoft wiegelt ab und sagt, hey, bevor ihr euch alle Sorgen macht, wir haben mal nachgesehen, wenn ihr noch nichts von uns gehört habt, wenn ihr unsere Kunden seid und noch nichts gehört habt, dann seid ihr wahrscheinlich nicht betroffen. Ja? Also, und ansonsten guckt halt in die Audit-Logs, wenn ihr habt.
Ja, muss mal gucken.
Dann muss er halt gekauft haben. Ne?
Ja,
sonst hilft's
dann blöd, wenn du nicht reinguckst.
Auf jeden Fall eine gute Nachricht extra für dich. Microsoft hat jetzt gesagt, dass die Audit-Logs nicht mehr extra bezahlt werden müssen.
Wow.
Vermutlich ab September wird das umgesetzt.
Mhm.
Dann sind die in deinen Abonnements enthalten. Wahrscheinlich werden dann ab Oktober die Abos teurer, aber
ja, das kann.
Du musst nicht mehr extra bezahlen, um Zugriff auf deine Logs zu kriegen. Und so ein bisschen las ich das auch so, dass es auch ein bisschen Druck war von der CISA, also dieser amerikanischen Behörde, weil die gleichzeitig mit Microsoft auch so einen Blogartikel rausgebracht haben, dass Logdateien sollten offen sein und nicht extra kosten und Applaus an Microsoft, dass sie das machen. Toll, toll. Kopftätschel. Ja. Ja. Und also kurz zusammengefasst irgendwie, denen ist ein recht wichtiger Signaturschlüssel abhanden gekommen. Microsoft weiß nicht warum. Und der hat sogar noch an Stellen funktioniert, an denen er gar nicht funktionieren sollte, damit ausgestellte Tokens, weil es auch noch ein Validation-Issue gab im in der Signaturprüfung. Das ist, sind natürlich jetzt schon irgendwie zwei Hausnummern für sich.
Mhm, auf jeden Fall.
Und dann kam noch ein zweiter Akt jetzt hinterher.
Mhm.
Und zwar gab es irgendwie Security Researcher von wiz.io, wiz.io. Mhm. Ich weiß nicht wirklich, was die machen. Aber auf jeden Fall haben die sich das Ganze mal angeguckt und so ein bisschen Research betrieben. Und die sagten dann, ja, warte mal, irgendwie Outlook und Exchange Online sollten ja irgendwie betroffen sein. Aber nee, mit dem Schlüssel, der da abhanden gekommen ist, kann man auch Tokens für andere Microsoft-Anwendungen ausstellen, die irgendwie akzeptiert werden. SharePoint, Teams, OneDrive und sogar von Kunden entwickelte Applikationen unter gewissen Bedingungen, die den Login with Microsoft Authentication Flow unterstützen. Ja, und die haben dann auch nochmal sich aufgeregt und gesagt, selbst wenn du diese Audit-Logs hast, dann ist es super schwer rauszufinden, ob du betroffen bist oder nicht, weil teilweise fehlen in diesen Log-Dateien die Felder, wie das Token validiert wurde und du dann gar nicht weißt, ob da jetzt jemand mit einem quasi gültigen Token kam oder mit einem Forged-Token, wenn du auch Mitarbeiter und Systeme hast, die sich mit den Token einloggen. Und auf jeden Fall viel Gemecker und viel, ja, viel Fingerpointing in Richtung Microsoft. Aber hey, wir kriegen gratis Logs. Und ja, die haben noch ein paar Details geschrieben, wie sie jetzt darauf gekommen sind und das rausgefunden haben. Im Wesentlichen haben sie die Microsoft-Dokumentation sich angeguckt, wo Microsoft die Public Keys zu ihren Signing Keys gelistet hat. Mhm. Und dann haben sie mit archive.org rausgefunden, dass einer entfernt wurde im Juli rum, quasi kurz nachdem der Vorfall publik wurde. Und haben dann verglichen mit dem Schlüssel, der in den Angriffen verwendet wurde. Microsoft hat natürlich auch IOCs veröffentlicht. Mhm. Und haben dadurch dann rausgefunden, was
also für eine IOCs Art, Indicator of Compromise, also genau. Informationen über Angriffe.
Also
ne?
Chinesische IP-Adressen. Und also okay, das habe ich jetzt auch Spaß gesagt. Nee, das war schon eine lange Liste. Und die haben natürlich auch einen Proxy verwendet, aber irgendwie ein paar markantere Eigenschaften, woran man erkennen könnte, dass es sich um diese Gruppe handelt, die gerade auf deine Daten zugreift. Ja, und anhand der Doku haben sie halt gesehen, was mit einem dieser Schlüssel überhaupt möglich ist. Und ja, so kamen sie dann darauf. Und jetzt hat Microsoft den Key natürlich revoked. Und es soll jetzt nicht mehr möglich sein, damit reinzukommen. Wenn du aber jetzt schon betroffen warst, kann der Angreifer ja theoretisch
auch Neues machen.
Backdoor-Access irgendwie eingerichtet haben. Ne? Kann sich jetzt als irgendein Admin quasi einen Token ausgestellt haben, sich damit einloggen und sich einen neuen User anlegen. Oder also es gibt ja dann viele Möglichkeiten, Persistenz zu erlangen. Und ja, ich finde, das ist schon happig.
Ja, also ich finde es aber eigentlich ganz, ganz geil.
Ach so.
Also weil das Problem ist, dass Firmen, die vielleicht noch ihr Active Directory on-premise, also quasi in ihrem lokalen Netzwerk haben, es ist halt, das kostet Server, das muss gewartet werden, ist alles kompliziert, wollen wir das nicht. Ne, und die IT muss immer mehr leisten und es gibt aber auch trotzdem weniger Personal. Deswegen ist schon ein großer Trend, dass man quasi in die Microsoft Cloud geht. Und zum einen gibt es dann natürlich ganz, ganz große Datenschutzbedenken, die wir jetzt schon die ganze Zeit eigentlich haben. Und wenn man sich das mal ein bisschen betrachtet hat, dann gab es, was war denn das jetzt? Ich bin da jetzt nicht so tief drin. Ich habe mir zwar auch ein paar Podcasts mal angehört, gab dann immer so zwei Gesetze, die dann gesagt haben, ja, die Amis, das passt schon, die Datenschutzregeln passt schon. Und dann kam wieder einer und hat sich dann vom EU-Gericht gesagt, so könnt ihr das mal prüfen? Und die meinten, nee, passt nicht, geht nicht. Also es ist nicht datenschutzkonform. Also und das ist jetzt, glaube ich, auch wieder gerade so ein bisschen im Anlauf. Also wir erlauben jetzt auch wieder, nee, Microsoft, die sind eigentlich total gut. Also wenn wir dort alle Dokumente speichern, ist das alles total super und fluffig. Und jetzt, also das Datenschutzproblem ist natürlich das eine, aber eben auch dieses, jetzt gehen wir in die Cloud, jetzt kann einfach Microsoft für uns den ganzen Kram machen und jetzt sind wir einfach sicher. Ne? Und ich bin da irgendwie, ich sehe da halt, also auf dem einen haben wir jetzt mal einen dokumentierten Fall, wo so, guck mal, das kann trotzdem passieren. Und jetzt wärst du vielleicht vorher irgendwie eine kleine Firma, wo du vielleicht gar nicht so wirklich im Fokus warst, aber wenn du jetzt halt bei Microsoft dabei bist, dann kann es halt sein, dass du jetzt einfach damit dabei warst. Ja, das finde ich auch schon ganz interessant. Also dass man das einfach mal so ein bisschen dokumentiert hat, weil ich finde, es gibt schon einen Trend dorthin einfach, dass man sagt, wunderbar, dann kümmert sich Microsoft auch um diese Security-Geschichte. Ne? Und wenn du das jetzt so siehst, die können auch Fehler machen und dann ist es auch so ein kleiner Single Point of Failure. Ne? Das ist natürlich auch noch ein großes Problem. Hier on-premise, dann hast du das halt lokal vor Ort. Und wenn halt dann irgendwann die Microsoft Cloud vielleicht nicht mehr geht, dann steht quasi dein Betrieb. Ja? Also das muss man halt auch gut abwägen.
Klar. Und vor allem sind dir dann komplett die Hände gebunden. Du kannst dann nicht mal irgendwie deinen Admin mit Schokolade bestechen, dass der Überstunden macht und das Ding wieder ans Fliegen bringt. Du hast einfach gar keine Option, irgendwas zu tun.
Du warst jetzt gerade
weg. Ja, ich habe es gemerkt. Ich habe den Satz beendet. Also die sind halt die Hände gebunden.
Ja.
Ja. Dann geht halt nichts mehr. Und ich glaube, gab es nicht so einen eindrucksvollen Fall, war das letztes Jahr bei Atlassian. Ja, hier Confluence und Jira und so.
Meinst die Kardashians? Nee.
Genau, ja. Nee. Ja. Wer seine Projekte mit den Kardashians organisiert? Nee, es gab irgendwie einen Super-GAU bei denen und ich glaube, es hat das nicht sogar Wochen gedauert, bis sie irgendwie ein Backup wieder eingespielt bekommen haben und da war irgendwas richtig kaputt und alle konnten wochenlang nicht weitermachen irgendwie, weil ich muss es nochmal raussuchen. Das war wirklich auch ein interessanter Fall und klar, du gibst halt viel ab, wenn du die gesamte Verantwortung abgibst.
Ja.
Aber, also ich stimme dir in allem zu, aber was ich noch sagen möchte, das war ja ein Microsoft Signing Key. Ich würde jetzt nicht aus allen Wolken fallen, wenn du damit sogar Token erstellen konntest, die in deinem On-Prem-AD akzeptiert wurden, weil Microsoft wieder irgendwie einbackt.
Ach so, okay, ja, das stimmt. Und
das war ja einer von diesen 7 offiziellen Microsoft Keys, mit denen sie ihre Scheiße irgendwie signieren. Gut vorstellbar, dass jedes On-Prem-AD die auch mit eingebacken hat.
Ja.
Dann hättest du in dem Fall nicht viel gewonnen. Aber dann musst du für die Logs nicht extra zahlen, ne? In der On-Prem, glaube ich.
Ja, aber ich meine, ich finde das, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Also, was ist denn, ich meine, die sind da jetzt, aus meiner Sicht, sind die da schon ein absoluter Marktführer. Also, eigentlich hatte Microsoft überhaupt keine Rolle gespielt eigentlich in dieser ganzen Server-Konstruktion. Und aus wahnsinnig taktisch klugen Gründen haben die es geschafft, jetzt in diesem serverseitig, aber also so Identitätsverwaltung, Active Directory, ne, was IMAP und E-Mail und so. Ich meine, die sind da jetzt totaler Marktführer im Prinzip. Also ich kenne kaum Firmen, die mal sagen, ja, sie haben da mal ein eigenes IMAP hochgezogen, LDAP meine ich, und so Sachen, das machen die wenigsten überhaupt noch.
Ja gut, Microsoft war ja schon immer mit dem Active Directory in dieser Sparte Verzeichnisdienste sehr weit vorne mit dabei.
Ja, aber es gab schon viele, die das noch selber gemacht haben und gab ja noch eine ganze Zeit lang, wie hieß das? NetWare, da gab es auch mal eine Firma, die das auch, war jetzt auch nicht. Naja, vielleicht komme ich später nochmal drauf. Novell, genau. War auch, glaube ich, mit so allem, mit. Ja.
Okay.
War, glaube ich, auch da nochmal eine große. Aber ich weiß ich nicht. Also, so, wenn man mal so Richtung Mail jetzt mal geht, ich meine, so Mail-Server technisch hat aus meiner Perspektive lange Zeit Microsoft überhaupt keine große Rolle gespielt. Das waren dann irgendwie Sendmail, Postfix und so weiter. Und jetzt ist im Prinzip alles Exchange.
Ich glaube, viele Unternehmen, die auch ein Active Directory eingesetzt haben, hatten auch ein Exchange on-prem für ihren Mail-Kram und ein IIS für ihren Webserver-Kram. Also ich glaube,
ja, da wiederum laut Statistiken Microsoft Web Server ist quasi 1% oder
ja,
sowas.
Ja, ja, ne? Nee,
das, also weltweit betrachtet, da ist Apache und Nginx absolut Vorreiter.
Ja, ja, gut, du hast schon recht.
Also ich bin da irgendwie verblüfft, wie schlau das Microsoft gemacht hat, dass es sich da eine Position erarbeitet hat, egal mit welchen Firmen ich auch rede. ja, die haben alles in Microsoft Cloud und so weiter. Ja, ist ja bequem. Aber dann, wenn man sich das vorstellt, klar, wie groß ist die IT-Abteilung, sind dann irgendwie 4 Leute. Und dann ist es ein Unternehmen mit 200, 300, 400 Leuten. Und dann sitzen da 4 Leute. Ja, klar, wenn du jetzt überlegst, dass du da alles selber machst, das kriegst du ja nicht mehr hin. Sondern natürlich musst du dann einfach wahnsinnig viel auslagern und automatisieren. Und das ist aus meiner Sicht dann genau der Punkt, wo das dann so ein Sweet Spot ist. So, pass auf, du machst hier, du meldest dich an, wir regeln den Rest. Ja, du hast dann noch ein bisschen eine schöne GUI, kannst ein bisschen rumklicken. Deine Logs kriegst du nur, wenn du uns noch ein bisschen Geld bezahlst. Aber ansonsten funktioniert das erstmal.
Ja. Ja, klar.
Also es ist auch so ein bisschen so eine Unterfinanzierung der eigentlichen IT, die dann auch sowas nicht wirklich selber stellen kann. Also ich bin wirklich gespannt, wenn irgendwann mal Microsoft Cloud nicht mal einen Tag lang nicht geht.
Mhm.
Das wirst du wahrscheinlich dann im Bruttosozialprodukt sehen können irgendwie oder so, ne?
Wahrscheinlich.
Keine Ahnung.
Ja.
Also, weiß ich nicht, das ist natürlich von kleineren KMUs schon oder so, klar. Da kann man es vielleicht noch verstehen, aber auch umso größer. Also ich sehe da irgendwie, das ist irgendwie allgegenwärtig und keiner macht sich da großartig Gedanken so. Man nimmt das halt auch so hin. Das ist halt so. Das ist halt der Marktführer. Punkt.
Ja, nee, das stimmt. Sehe ich auch so.
Und das ist halt jetzt zum Beispiel auch mit Microsoft Teams. Das kommt halt auch jetzt überall. Das wird auch überall eingesetzt, wo wir über, keine Ahnung, mit Matrix oder anderen Systemen, wo es dann vielleicht auch Alternativen gibt, vielleicht auch Standards mal. Also ich bin auch so ein bisschen, was ich halt auch so ein Problem finde, ist, dass man nicht irgendwie auf Standard setzt. Weil wenn man auf einen Standard setzt, ist halt das Schlaue, dann kann man sogar den Anbieter wechseln.
Na? Das ist natürlich nicht schlau für den Anbieter, der damit Geld verdienen möchte.
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Aber für mich würde ich ja sagen, ich bin jetzt unzufrieden. Dann nutze ich halt, ich habe ja hier schon SIP ausgerollt. Okay, kein Problem. Also dann nutze ich halt irgendwie einen anderen Anbieter, der mir halt dann andere Telefone macht, damit ich toll telefonieren kann.
Klar. Aber bei Microsoft ist es so, man ist halt unzufrieden, aber man kommt halt nicht raus.
Ja.
Das ist der Trick.
Ich habe das auch es gab ein Forschungsinstitut, das fand ich eigentlich, ich verfolge das immer noch ganz interessiert. Ich guck gerade mal. Die haben dann den Forschungsinstitutstatus entzogen bekommen.
Mhm.
Und dann mussten die, das war in der Schweiz, das CERN, genau.
Okay.
Genau. Die haben 2019, hat Microsoft gesagt, ach ja, ist ja toll, dieses CERN, aber ihr seid jetzt keine universitäre Einrichtung mehr und damit müsst ihr quasi den vollen Preis bezahlen. Und dann haben die gesagt, das können wir nicht, wenn ihr uns jetzt sagt, das können wir nicht machen. Und haben dann angefangen, alles auf Open-Source-Produkte umzustellen. Und haben das auch ein bisschen dokumentiert. Das fand ich schon extrem spannend. Ich schau mal, durch was sie das alles. Da gab es auch ein Projekt. Ich schau gerade mal, wie sie das alles ersetzt haben. Da gab es auch eine tolle Grafik dazu. Finde ich jetzt auf die Schnelle, glaube ich, nicht.
Mhm.
Das war jetzt natürlich auch nicht so von heute auf jetzt möglich. Das hat schon ein bisschen länger gedauert, der ganze Prozess. Ja, auf jeden Fall, ich glaube hier, ich guck mal, ja genau. Das heißt, die haben dann angefangen hier für zum Beispiel Mail, Kalender und Groupware, haben die dann Dovecat, der IMAP-Server, Discourse, Mattermost und Noodle eingesetzt. Dann Telefonie haben sie Linephone eingesetzt.
Mhm.
App Store war Flatpak und Chocolatey, kenne ich nicht.
Mhm.
Dann haben sie teilweise für Home Directories eine Own Cloud, was eigenes basierend, ein CERN-Box, haben sie auch was Neues implementiert.
Cool.
Office haben sie dann, LibreOffice, OnlyOffice, also da gibt es so eine ganze Facette, was sie dann versucht haben quasi umzustellen. So, ihr LDAP und Kerberos haben sie dann Free IPA, ist jetzt kein Indian Pale Ale, sondern Identity, irgendwas, hatte ich auch schon mal benutzt. Genau, und so versuchen die eigentlich mal auf Open Source Projekte zu gehen. Mhm. Ich glaube, es war schon nicht ganz so einfach, weil das halt diese ganze Palette einfach abdeckt. Ne?
Ja.
Und auch alles, jetzt musst du halt selber dann irgendwie schauen, dass das eine mit dem anderen arbeitet und so weiter. Und das hast halt alles quasi Freihaus. Ne?
Ja, cool. Nee, finde ich gut. Steht der Forschung auch viel besser, als irgendwie einfach Microsoft-Scheiß zu benutzen.
Ja, theoretisch gibt es da ja schon auch so ein paar Direktiven, das mehr EU-weit zu fördern. Und da würde ich einfach den Ansatz finden, ja, lasst uns da mal mehr Open Source und da mehr Geld reinbuttern, dass wir da auch einfach unabhängiger werden. Ne?
Ja.
Dass man auch vielleicht den einen oder einzelnen Dienst mal austauschen kann, weil, wie gesagt, das ist schon allein aus Netzwerkperspektive einfach ein Single Point of Failure. Wenn das Ding down ist, dann steht einfach mal alles. Und wenn jetzt aber noch genügend Firmen einfach sagen, ja, ich habe jetzt aber hier Open Source aufgesetzt und so und da gibt's jetzt nichts, dann können wir weiterarbeiten. Ne?
Das stimmt. Ja, nein. Das ist wirklich eine unschöne Situation.
Ja.
Ja.
Na gut, wollen wir mal über unsere Reisen sprechen.
Okay.
Genau.
Denke, dass du mehr zu erzählen hast.
Ja, ich habe mir zwar einiges aufgeschrieben, ich weiß, bin aber noch nicht so richtig durchgegangen. Also es kann jetzt sein, mal gucken, wie das jetzt wird. Ich war auf der PETS. PETS ist ein Akronym, oder das PETS Symposium ist für Privacy Enhancing Technology. Das ist, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe das irgendwo aufgeschnappt, ist das auch mal aus der Tor-Community quasi entstanden, dass wir die akademische Forschung, die natürlich jetzt für das Tor-Projekt auch schon relativ wichtig auch ist, ist ja auch, also ich meine, Tor selber, Onion-Routing und so weiter, ist ja auch aus der akademischen Forschung quasi entstanden. Dadurch ist das auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Und weil ich verstanden habe, ist quasi diese Konferenz aus dieser Tor-Community entstanden und wird jetzt eben jedes Jahr, findet es statt. Und man kann dort eben wissenschaftliche Papiere quasi einreichen, bekommt ein Review und wenn man Glück hat, wird das dort dann, darf man dann seine Arbeit dort vorstellen. Und es gibt quasi immer eine Konferenz, die ist direkt danach, die nennt sich HotPets. HotPets funktioniert ein bisschen anders. Und zwar gibt es da kein Papier, was man vorstellt, sondern es gibt quasi einen Vortrag, den man einreicht über irgendetwas, über das man reden möchte mit dieser Community.
Okay.
Und was jetzt auch neu ist, wenn ich das richtig jetzt wiedergebe, es war jetzt auch noch eine Konferenz vorher. Es waren also im Prinzip zwei Konferenzen, was hieß nochmal Foki? Ich schau mal, ob ich das gerade. Das war hier. Ich schau gerade mal. Foki ist Free and Open Communications on the Internet. Also da geht es im Prinzip, das ist eine Konferenz auch wieder mit Papieren, die man einreicht. Und dann darf man dort einen Vortrag halten, wenn es akzeptiert ist. Und da geht es ganz speziell um Zensurinfrastruktur, über Forschung über Zensurinfrastruktur oder die Umgehung von Zensurinfrastruktur. Genau, und ich war auf allen dreien. Wir hatten dort auch einen eigenen kleinen Beitrag. Dazu kann ich vielleicht auch noch kurz was sagen, was wir da vorgestellt haben. Aber im Prinzip zuerst war die Foki, dann war PETS. Ich muss dazu sagen, dass mir jetzt allein von den Talks her Foki und HotPets besser gefallen haben, weil die Talks auf eine halbe Stunde immer datiert waren, also limitiert waren. Und eine halbe Stunde, da kann man die Leute abholen, man kann nochmal kurz erzählen, was geht es und dann, so und so haben wir jetzt analysiert und dann geht's weiter. Und bei PETS, das waren halt verschiedene Tracks, die parallel liefen und dann waren die Vorträge 12 Minuten. Und in 12 Minuten kannst du die Leute nicht abholen. Da geht es natürlich nur darum, so, das haben wir rausgefunden. Aber das ist schon, also ich finde, das, was man mitnimmt aus den Vorträgen, ist deutlich weniger, als wenn jemand eine halbe Stunde Vortrag hält. Mhm. Ja, das ist aber halt so. Also es sind so viele Papiere, die dort vorgestellt werden. Genau, also im Prinzip will ich bloß sagen, ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr zu jetzt Pets und Foki zu sagen als zu Pets selber, weil da das war wirklich so ein Vortrag nach dem anderen und ein paar sind mir auf jeden Fall noch im Gedächtnis geblieben. Ich habe aber jetzt genau Disclaimer nicht alle, also ich habe die Papiere dazu alle nicht gelesen, sondern ich saß in den Vorträgen drin, habe ein paar Notizen gemacht. Also im Endeffekt, ne, Medienkompetenz mal ein bisschen selber nachgucken, ne?
So sieht's aus.
Genau. Ja, genau, was, also es war grundsätzlich erstmal eine super coole Veranstaltung, muss ich ganz ehrlich sagen, war top organisiert, war in Schweiz, in Lausanne, war einfach, ja, großartig organisiert. Und der erste Vortrag ging Worldwide View of Nation State Internet Censorship. Und es geht im Prinzip auch, da ging es im Prinzip darum, systematisch mal die letzten 20 Jahre aufzuschreiben, im Prinzip, was jetzt, wie das jetzt mit der Zensurinfrastruktur im Internet aufgebaut ist. Mhm. Also schon, ja, also erstmal eine Literaturübersicht über die letzten 20 Jahre zu erstellen. Und das war ganz interessant. Also die haben sich dann eben mit drei verschiedenen Quellen bedient. Also auf der einen Seite gibt es solche Reports, wie zum Beispiel von Reporters Without Borders. Mhm. Also dann gibt es ja verschiedene wissenschaftliche Papiere dazu. Und es gibt ja ONI, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Und aus diesen Quellen hatten die sich jetzt, das hatten sie jetzt alles genommen und hatten das mal ein bisschen strukturiert. Dann hatten sie auch vorgestellt, was wir auch schon diskutiert hatten, dass es halt ein zentrales System gibt und dezentrales System. Zentrales System ist quasi das, was bei China quasi eingesetzt wird, die Great Firewall. Und dann haben wir dieses dezentrale System, was in Russland gerade, wo man einfach Vorgaben macht, was quasi gefiltert werden soll. Aber wie es gefiltert wird, überlässt man den eigentlichen ISPs.
Mhm.
Genau. Interessant war, ich muss jetzt mal ein bisschen durchgucken, das ist jetzt eben, dass die Methode, die am meisten zum Einsatz kommt, ist Application Layer Filtering oder HTTP Content oder URLs. Das sind also im Prinzip die Technik, die am meisten eingesetzt wird. Was natürlich bedeutet, wir hatten ja bei TLS auch schon mal darüber gesprochen, dass ja auch TLS 1.3 immer noch dieses, wie hieß denn das?
Server Name Indication.
Ja, genau, richtig. Dass das ja immer noch ein großes Problem ist und wir damit in der Lage sind, auch Content zu filtern. Ne? Weil im Prinzip da drin steht, auf welchen Inhalt wir zugreifen möchten, damit das mit den CDNs, mit den Content Delivery Networks halt immer noch funktioniert. Genau. Und die hatten dann auch, also Future Work ist, da gibt es ja Encrypted, ECH, ich weiß nicht, wo das steht.
Client Hello.
Was?
Das Client Hello im TLS-Handshake ist das. Das kann verschlüsselt sein und dann siehst du nicht mehr, was angefragt wird, ja.
Genau, das war einer der Sachen, wo wir sagen, das brauchen wir unbedingt, weil das ist halt das, was am meisten benutzt wird. Es gibt ein Land, was da auch besonders, was am meisten Zensurinfrastruktur nutzt, das ist Iran. Die nutzen alle. Also die haben dann quasi auch mal systematisch, welches Land welche Methoden quasi nutzt, wo es Indikatoren gibt, wo das dann auch nochmal gesichert wurde. Das haben sie dann wirklich schön aufgeschrieben. Und Iran war quasi ein Checkpoint bei allen mit irgendwie dabei. Krass. Genau, das fand ich auch ganz interessant. Und sie hatten auch ein bisschen kritisiert, dass die Forschung in dem Bereich gebiased ist, weil es natürlich aus westlich orientierten Ländern natürlich klar ist, was sich die bösen Russen und die bösen Chinesen und sich darauf fokussieren und meinten, was nicht gut dokumentiert ist, es gibt ja auch Zensurinfrastruktur in westlichen Ländern, dass man das ist eigentlich nicht so gut dokumentiert. Aus dieser Sicht. Und das ist auch etwas, was man Future Work vielleicht auch mal besser und genauer analysieren sollte.
Aber ja? Also in Uni sollte sowas ja mitkommen eigentlich. Die verteilen ja
theoretisch ja
überall. Mhm. Also da müsstest du überall die Zensur irgendwie gut mitkriegen können. Und ich erinnere mich auch noch, als ich mal so eine Uni-Probe in die Hand bekommen habe und gesagt habe, ja, ich würde die in Deutschland aufstellen und dann mhm. Deutschland. Da haben wir schon so viele Probes. Mhm. Also, weil Deutschland auch eine recht starke Tor-Community hat eben und mhm. Uni ja dran hängt. Also eigentlich müsste Uni auch ganz gut ein Gegenbild zeichnen und ich glaube auch mhm. eher so in unseren Breitengraden ganz gut mhm. dokumentieren.
Ja.
Aber ich kann das Problem verstehen und ich kann mir auch schon vorstellen, dass sich doch schon einige in der Forschung auf andere Länder konzentrieren.
Genau, wir müssen natürlich jetzt, also das ist jetzt die letzten 20 Jahre und ich denke, wenn wir das betrachten, ich glaube, Uni ist auch noch ein relativ neues Projekt, gibt es zwar jetzt auch schon ein paar Jahre, aber so, ja. wenn wir die letzten 20 Jahre betrachten, dann fehlt da wahrscheinlich schon noch ein bisschen auch mal auf Fokus. Ich erinnere mich Großbritannien, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so Fall ist, die hatten ja dann irgendwann mal angefangen, Porn zu filtern und so Sachen und Gambling und gibt ja dann immer wieder Fälle. Es ist natürlich, wurde ja auch dort auch so ein bisschen diskutiert. Es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, die sind natürlich kulturell, wo man sagt, ja, okay, das wollen die halt nicht und dann filtern die sowas. Also es ist natürlich auch nicht alles, was gefiltert wird, gleich irgendeine News-Seite. Aber genau, da gab es auch ein bisschen Diskussion gab es auch einen Vortrag von den Leuten von Uni und die meinten, ja, aber auf was sie sich oft fokussieren, sind einfach freie Medien. Ne? Und wenn die plötzlich in der Zensur nicht mehr darauf zugegriffen werden kann, dann ist das schon immer ein Problem.
Das stimmt.
Genau. So, das wäre der erste Vortrag. Fand ich einfach interessant, sich mal das einfach mal ein bisschen strukturiert anzugehen. Und genau, das haben die ein paar Grafiken gezeigt. Die kann ich jetzt nicht alle geben. Genau, und hatten dann auch gezeigt, was es halt auch gibt, sind so Application Targets, also dass sie sagen, okay, wir möchten jetzt Signal zum Beispiel blockieren. Also genau. Bei dem nächsten Vortrag, ich musste immer ein bisschen gucken, ich weiß jetzt gar nicht, zu was ich da jetzt wirklich zu viel sagen kann. Das nächste war Detecting Network Interference Without Endpoint Participation. Weiß ich gar nicht, was ich hatte mir da.
Oder such dir doch ein paar schöne aus,
die
gut in Erinnerung sind.
Ja. Vielleicht den einen, okay, das fand ich, der eine war auch ziemlich gut, Motivation and Challenges of Censorship Research, the Indian Perspective. Den fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant, weil, und das hatte er eben, also warum Indian Perspective, was ist jetzt da eben das Besondere? In Indien ist es eben auch eine Zensurinfrastruktur, aber die haben eben auch noch eine besondere Form der Zensurinfrastruktur, über die wir auch schon gesprochen haben, und zwar Internet Shutdown. Das heißt, wenn dann irgendwelche Proteste sind, schalten die auch in der Tat wirklich mal das ganze Internet ab. Und der meinte dann so, die hatten dann auch dort, das war auch auf der PETS, eine eigene Lösung dafür vorgestellt. Und zwar nannte sich die Dolphin, glaube ich, wo sie das zellulare Netzwerk für Internet genutzt haben, wo sie quasi Voice Calls vorgetäuscht haben. Sie hatten dann auch noch Sprache mit rangehängt und hatten aber dazu noch ein paar Pakete hinzugepackt, um so ein bisschen Internet darüber zu haben, um sich zum Beispiel sowas wie irgendeinen Kurznachrichtendienst nochmal so, hier ist gerade Internet ist down und so weiter, also dass man das trotzdem nutzen kann. Das hatten sie eben auch dort vorgestellt. Das fand ich eben auch noch ganz spannend, dass man so ein bisschen, und das ist halt jetzt schon öfter vorgekommen, dass sie dann wirklich auch, Iran auch, aber Indien eben auch, wo sie dann einfach direkt das Ganze abgeschaltet haben.
Okay.
Genau. Und das ist eben ein ganz neuer Challenge. Das war halt vorher gar nicht so ein bisschen auf der Agenda. Die meisten waren auch, also was sie halt nicht runterfahren, deswegen hatten sie das eben entwickelt, ist halt Telefonanrufe. Das können sie halt nicht. Aber Internet ist halt auch jetzt nicht so notwendig in vielen Bereichen. Und
im ganzen Land?
Auch mal,
wirklich, also Indien ist groß, ne? Und viele
Menschen. Ja, aber es sind, ich weiß nicht, wie das dort aufsieht, gibt es auch so einzelne States, also es waren so einzelne States, okay, die das da, und dann eben über ein paar Stunden oder mal einen halben Tag, so wo Proteste dann waren, haben die das einfach abgeschaltet dann für den Bereich, ne?
Krass.
Genau. Ja, das fand ich auch ganz interessant. Genau, dann den nächsten Vortrag, das kriege ich jetzt noch zusammen, das war auch sehr witzig. Und zwar hat jemand, der war, also ein Wissenschaftler war in China und hatte Gmail ausprobiert und Gmail wird natürlich geblockt.
Mhm.
Aber was ihn sehr stark gewundert hat, ist, dass immer noch Push-Notification auf sein Android-Phone kamen. Er meinte, wie kann das denn sein? Und die haben dann rausgefunden, dass sie Push-Notifications nicht blocken können.
Weil von Google kommen, ne?
Weil, genau.
Oder Apple.
Nicht nur das, die kommen, das Hosting ist von Apple, von Google, von quasi allen.
Mhm.
Gibt so einen Dienst, der das eben macht. Mhm,
genau.
APNs und so weiter. Und das können die nicht einfach blockieren. Ja. Die haben dann angefangen, dieses Push-Notification-System zu nutzen, um quasi dann auch Zensurinfrastruktur zu umgehen.
Ah.
Und hatten dann gezeigt, dass sie damit eben, ja, so ein, das durchführen konnten. Also, die meinten, Push-Notifications blockieren würde viel collateral damage, also Kollateralschaden verursachen. Und deswegen ist das bisher noch nicht gemacht. Und hatten sie das mal probiert und es hat funktioniert. Ja.
Ja, witzige Idee auch.
Genau, fand ich auch.
Wahrscheinlich kannst du es nicht im großen Stil betreiben, ne? Weil
dann kriegen sie es halt wieder mit und Traffic-Analyse ist dann auch wieder möglich, ne?
Ja, auch naja, Apple und genau. Google werden sich denken, was haben wir denn auf einmal für einen krassen Traffic-Anstieg? Sonst geht da eine kleine Push-Notification. Also man macht es ja, um die Telefone zu schonen eigentlich, ne?
Genau.
So muss dein Telefon halt nur eine TCP-Verbindung irgendwie zu Google offen halten und egal welche deiner Anwendungen irgendwie eine neue Nachricht kriegt, über diesen Kanal kommt dann halt ein kleiner Poke und dein Telefon weiß, ah, ich soll mal eben Threema aufmachen oder mal Bescheid geben. Und das sind, glaube ich, sehr wenig Informationen. Das ist wirklich so ein kleiner Poke. So, Threema, check mal und dann kann Threema Background irgendwie starten und gucken, ah ja, hier ist ja tatsächlich eine neue Nachricht.
Mhm.
Und wenn du plötzlich anfängst, irgendwie einen großen Dateiaustausch über dieses eigentlich nur hier Poke-Protokoll zu führen, dann wird der Traffic ansteigen, ja.
Mhm.
Aber witzig.
Ja, fand ich auch.
Gute Idee.
Und dann gab es einen weiteren Vortrag, ProToys. Das war auch eine ganz interessante Idee und zwar ist aber nicht ganz neu. Und zwar, was die rausgefunden haben, wenn man mal so Zensurinfrastruktur ein bisschen analysiert ist, dass es, und der Herr meinte, dass es ist einfach weird. Also du hast jetzt ein Protokoll, das funktioniert dort nicht. Wenn du dort, was weiß ich, zwei Bytes umstellst, dann geht das dort wieder, das funktioniert aber dort wieder nicht. Dann kann es sein, dass das mal funktioniert, aber dann wieder nach einer Zeit wieder nicht. Also es ist einfach nicht sehr deterministisch und deswegen hatten sie ein Protokoll vorgestellt, was eben on the fly programmiert werden kann. Das heißt, das Protokoll verändert sich, die ganzen Felder verändern sich, die können rumgereicht werden, können andersrum gestellt werden. Und die Idee ist nicht ganz neu, da gab es schon mal ein Usenix-Paper 2015, Marionette hieß das wohl.
Mhm.
Und das haben sie jetzt ein bisschen vorgestellt, das nennt sich also Protocol Specification File, PSF. Und damit können die quasi on the fly das Protokoll ändern. Wenn die also merken, irgendwie es geht nicht, dann benutzen die quasi ANDE und kann on the fly quasi umprogrammiert werden, damit halt genau, und die Message-Definition wird halt auch noch im Payload mitgeliefert. Mhm. Und das ist so ein Ansatz, dass sie hatten jetzt den Vorteil, den sie da machen. Sie machen das so ein bisschen mit dem Rust-like Syntax. Und um da ein möglichst flexibles Protokoll zu haben, das man eben adaptiv nutzen kann, um dass man das eben relativ schnell ändert, statt immer wieder quasi eine neue Software auszuliefern, so quasi das Protokoll kann on the fly geändert werden, bis es eben wieder funktioniert. Ne?
Ja.
Genau.
Cool.
Genau, fand ich auch eine ganz coole Idee. Das weiß ich jetzt nicht, was ich. Ja, aber das weiß ich jetzt nicht. Tor Bridges, was hatte ich da nochmal? Ach ja, okay. Gut, das war im Prinzip, hatten sie gezeigt, das ist aber so ein wirklich Protokoll, also Implementierungsproblem. Tor kann aktuell wirklich nur einen CPU nutzen. Mhm. Und das liegt auch ein bisschen daran, wie das halt in C programmiert ist. Und jetzt, der hatte quasi vorgestellt, wie du in der Lage bist, dass deine Prozessoren besser verteilt werden, dass du, ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin, wie das war, du lässt einfach mehrere Tor-Server zur gleichen Zeit laufen und machst so ein bisschen Load-Balancing zwischen den einzelnen, um das dann ordentlich, damit es ordentlich performt. Das ist aber aktuell, meinten sie, ein Problem, was halt in Tor in der aktuellen Implementierung besteht. Es gibt ja ein Projekt, das nennt sich RT, da ist eine Re-Implementierung von Tor in Rust und das ist wohl auch das, dass irgendwann mal Tor ersetzt werden soll, und dann gibt es dieses Problem grundsätzlich nicht mehr. Also es ist quasi jetzt so ein kleiner Workaround, wenn du einen Tor-Bridge hast, die eben extrem stark benutzt wird, dass du das wirklich auch, dass die Prozessoren wirklich auch bestmöglichst genutzt werden kann.
Also er hat so eine Art kleinen Load-Balancer, den er dann davor setzt. Ja. Der auf einem Port hört und wahrscheinlich unterschiedliche Circuits auf unterschiedliche Tor-Prozesse verteilt.
Ja, ja, genau.
Ja, ist wahrscheinlich
ganz nett. Das ist so ein bisschen, und hat dann gezeigt, wie er das in so einigen Phasen, wie das, als der Load dann richtig zunommen, wo sie dann da wirklich ein bisschen gegengesteuert haben und das dann gezeigt haben, dass es dann deutlich besser funktioniert. Genau, und dann gab es auch noch einen Vortrag, den habe ich nicht viele, aber allein das eine fand ich doch eine ganz nette Idee, auch um Zensurinfrastruktur zu umgehen. Und zwar nannte sich das Server-Side Evasion. Und es gibt ja, vielleicht, wenn du dir mal Rechnernetze 1 oder so, also wenn du nochmal Revue passieren lässt, es gibt da ja so den Drei-Wege-Handshake, ne? Syn, Syn, Ack und dann nochmal Ack. Und es gibt aber auch in der Spezifikation einen Simultaneous TCP-Handshake. Das heißt, wo der Client und der Server zur gleichen Zeit ein Drei-Wege-Handshake aufbauen.
Okay.
Ist im TCP-Spezifikation genauso spezifiziert. Das gleiche ist für den Verbindungsabbau, dass beide Server und Client zur gleichen Zeit die Verbindung abbauen wollen. Gibt es auch ein spezielles Chapter im, und diese Spezialisierung, die äußerst selten vorkommt, behandeln aber die wenigsten Zensurbetreiber. Also die, weil das eben von TCP-Handshake eben anders funktioniert. Ne? Sie können jetzt nicht sagen, da wird jetzt jemand hier, baut es quasi auf, sondern beide bauen das zur gleichen Zeit auf. Genau. Jo, das war's zur Foki. Jetzt gucke ich gerade so ein bisschen durch. Jetzt ging quasi die Pets los. Vielleicht kann ich ganz kurz erklären, was wir dort vorgestellt haben. Ich hatte ja gesagt, wir hatten uns auch schon mal, wir gucken uns quasi Tor auch ein bisschen an, und wir haben ein ganz spezielles Performance-Problem uns angeguckt. Und zwar, unser Papier, was wir dort vorgestellt haben, heißt Examine the Hydra Simultaneously Shared Links in Tor and the Effect on its Performance. Also es gab vor einigen Jahren ein Papier, was mal zusammengestellt hat, was denn die größten Performance-Probleme in Tor sind. Und auf Platz Nummer 1 war das sogenannte Cross-Circuit-Interference-Problem. Ein Cross-Circuit-Interference-Problem heißt, dass über zwei Knoten, also jetzt der Middle Relay und der Exit Relay, also es gibt jetzt, ich fange vielleicht anders an, ich versuche es mal besser zu erklären. Wir haben Alice und wir haben Bob und beide nutzen Tor, um jetzt, Alice möchte auf Server 1 und Bob möchte auf den Server 2 zugreifen und beide nutzen jetzt das Tor-Netzwerk, bauen also über das Tor-Netzwerk ein Circuit auf. um dann darauf zu kommen. Und der Entry Relay ist noch unterschiedlich, aber dann scheren die quasi den Middle Relay und den Exit Relay. Mhm. Und was das bedeutet ist, dass jetzt zwei unabhängige Verbindungen über einen Link gehen. Das heißt also, der Middle Relay und der Exit Relay haben jetzt sowohl Traffic von Alice als auch von Bob. Und das ist jetzt deshalb ein bisschen problematisch, weil das ein einzige TCP-Verbindung ist. Und über diese TCP-Verbindung werden mehrere andere TCP-Verbindungen quasi gemultiplexed. Mhm. Was aber bedeutet, wenn jetzt auf diesem einen Link, wenn da jetzt, ich sag mal, Congestion passiert, dann leiden alle, die da dadurch übertragen werden, leiden alle darunter. Mhm. Ja, also die können nicht, jeder hat nicht sein eigenes Congestion Window und so weiter. Die sind nicht unabhängig, sondern die sind halt, weil sie alle in einer TCP-Verbindung drin sind,
ja,
leiden die alle darunter. Das heißt also, wenn da sehr viel Traffic drüber geht und plötzlich irgendwie Stau kommt, also das ganze Problem gibt es in der Netzwerktechnik schon häufiger, was sich... Ich bin gut vorbereitet. Ich muss mal schnell meine Folien dazu. Eine Sekunde. Das Problem.
Mhm, aber es ist ja, ja nicht so. Ich denke einfach mal laut, während du
bitte,
suchst. Ja. Es ist ja nicht so, dass eine der Verbindungen von Alice oder Bob die gesamte Verbindung verlangsamen kann.
Doch.
Aber die TCP-Verbindung, also die Congestion-Window-Absprachen, finden ja in dem Fall nur zwischen dem Middle-Relay und dem Exit-Relay statt. Und das ist ja eine eigene TCP-Verbindung zwischen diesen beiden Relays.
Das ist richtig, genau. Aber wenn die verlangsamt wird, leidet sowohl Alice als auch Bob darunter.
Natürlich, alle, die darüber gemultiplext werden.
Richtig, genau. Aber richtig.
Die kann ja nicht verlangsamt werden durch Alice oder Bob.
Nee, aber wenn da besonders viel Traffic drüber geht, und was wir zum Beispiel auch gezeigt haben, sind eben genau, dass die meist benutzten Relays da draußen sind die, die auch am anfälligsten für das Problem sind. Also die am meisten Bandbreite haben, haben genau auch dieses Problem.
Natürlich kann, wenn Alice jetzt irgendwie einen riesen Bulk-Download startet.
Genau, richtig, exakt.
Okay.
Das ist auch der Punkt. Okay. Also Beispiel ist, der eine macht eine SSH-Verbindung oder chattet zum Beispiel und der andere hat einen Bulk-Download, dann kann es sein, dass das andere eben drunter leidet.
Ja.
Ne? Und das Problem heißt Head-of-Line-Blocking. Das heißt, da Stream 1, Stream 2 und Stream 3 und dann wird das gemultiplext und irgendwo ist ein Paketverlust und dann leiden alle drei Streams darunter.
Okay.
Genau. Und dieses Problem haben wir unter Tor und war, und wir fanden das aus der Sicht interessant, das ein bisschen zu analysieren, aus dem einfachen Grund, weil das nämlich vor einigen Jahren, jetzt muss ich gucken, entweder aus 2006 oder 2016, war das nämlich das größte Performance-Problem. Aber Tor ist ja auch entwickelt sich ständig weiter.
Mhm.
Das heißt, es gibt zum Beispiel, was mittlerweile fest integriert ist KIST. Jetzt musst du gucken, was heißt KIST nochmal. KIST ist ein Ansatz. Im Prinzip behaupten die, damit hätten die das Problem gelöst. Jetzt muss ich nochmal schauen, wo ist denn hier KIST? Kernel Informed Socket Transport. Also das KIST-Papier hat quasi gesagt, ja, Congestion passiert gar nicht wirklich im Netzwerk, sondern das Hauptproblem ist quasi im Kernel, weil wir keine Informationen haben, wie viel da gerade passiert. Und KIST ist quasi ein Ansatz, wo die Informationen bekommen, soll ich jetzt noch ein bisschen warten? Soll ich noch warten, bis ein paar mehr Daten da sind? Und der Kernel sagt einem Bescheid, so, jetzt ist gerade alles gut, jetzt kannst du schicken. Genau, also es gibt im Prinzip, ich will jetzt gar nicht so super detailliert drauf eingehen, aber es gibt in der Zwischenzeit sehr, sehr viele Ansätze, die auch schon in Tor fest mit eingepflegt sind, um dieses Problem möglichst zu minimieren. Und wir haben uns im Prinzip das jetzt nochmal angeguckt haben das Ganze mit Shadow, mit dem Tor-Simulator aufgebaut, haben das Tor-Netzwerk gebaut mit 25%, also ein 25% Netzwerk, und dazu brauchst du extrem viel Speicher. Also wir haben mehrere Terabyte an Speicher, die wir dann nutzen, um sein 25% Netzwerk aufzubauen, und haben da mal geguckt, wie das Ganze so aussieht, und haben eben gezeigt, dass das Problem also immer noch existiert. Wir vermuten, wir können ja nur hochrechnen im Prinzip, dass das Problem so bei 5%, zwischen 5 und 15% liegt, das Problem, dass die Nodes betroffen sind. Dummerweise sind aber die meist benutzten Knoten dort von auch betroffen, weil die eben am meisten Traffic immer abbekommen.
Also du hast quasi nur 5% der Knoten, die affected sind, aber die sorgen für einen viel höheren Anteil vom Gesamttraffic.
Ja. Genau, weil das eben die Knoten sind, die am meisten auch betroffen sind. Genau, und dann hatten wir uns noch ganz viele andere Dinge. Wir hatten geguckt, wie sieht denn das aus? Passiert das nur auf der einen Richtung? Passiert das auch auf der anderen Richtung? Was passiert mit, man kann ja bestimmten Traffic auch spezifizieren. Es gibt bestimmte Ports, die nur genutzt werden können. Also zum Beispiel, wenn du jetzt BitTorrent benutzen möchtest, dann kannst du nicht jeden Knoten nutzen. Da gibt es teilweise eben Filter. Und umso mehr du das eben filterst, umso höher ist sogar der Anteil, weil du natürlich umso weniger Knoten hast zur Verfügung. Weil du, wenn du sagst, ich möchte es jetzt BitTorrent machen, dann stehen dir halt nur noch eine gewisse kleinere Anzahl an Knoten zur Verfügung.
Ja, das betrifft genau, dazu die Exit-Nodes nur, ne? Weil richtig, die können angeben, genau, welche Ports sie quasi unterstützen.
Genau, dann hatten wir uns auch Onion Services angeguckt, da ist das Problem halt noch größer, weil du natürlich noch viel mehr Relay hast und dadurch auch die Wahrscheinlichkeit steigt. Genau, das war im Prinzip ein bisschen das, was wir halt untersucht haben. Wir konnten im Prinzip zeigen, dass das Problem immer noch existiert, obwohl mittlerweile schon sehr, sehr viele neue Mitigationen irgendwie integriert wurden. Das ist im Prinzip so ein bisschen die Hauptaussage. Das Papier war von 2009. Also 2009 haben die gesagt, Tor ist da anfällig, und jetzt haben wir im Prinzip das jetzt nochmal wiederholt und konnten zeigen, ja, ist zwar viel passiert. Genau, was wir auch mal durchgerechnet haben im Prinzip, es gab ja schon mal Ansätze, dass man sich überlegt hat, dass Firefox den Privacy Mode, Private Window, dass der schon auch über Tor geht. Und das kann man aber relativ schnell runterbrechen. Das würde, die Idee wurde dann, gibt's öffentliche Mailinglisten-Einträge, wo das diskutiert wurde, und das würde das Tor-Netzwerk sofort zum Zusammenbrechen. Da braucht man bloß die Firefox-Downloads sich mal anzugucken, und wenn jetzt die alle das benutzen würden, würde das Tor, es würde nicht aushalten. Es würde sofort zusammenbrechen im Prinzip. Genau, das hatten wir auch mal geguckt, was passiert, wenn denn jetzt Tor weiter wächst, also mehr Clients benutzen das. Und können wir halt auch immer wieder sehen, es gibt ja immer wieder so bestimmte, in der Historie gibt es halt immer wieder, jetzt zum Beispiel der Ukraine-Krieg zum Beispiel, hat dazu geführt, dass jetzt deutlich mehr Leute Tor wieder benutzen und so weiter. Es gibt immer wieder so Events. Ja. Und wenn das, jetzt muss ich mal schauen, dass ich die richtige Grafik hier richtig kriege. Wir hatten das mal einfach hochsimuliert. Muss ich gucken. Genau. Also was passiert, wenn das jetzt aufs Doppelte ranwächst, dann wären wir da auf jeden Fall 12-15%, wenn es noch weiter wächst, also wir können, wenn das Ganze aufs Vierfache wachsen würde, hätten wir 20% aktive Shared Links. Also umso mehr das Tor, also umso mehr Client es benutzen, umso größer wird dann natürlich das Problem.
Ja, genau. Klar.
Genau, das haben wir uns ein bisschen angeschaut dort, und ja, Einige hatten das ganz interessant, wir hatten das gar nicht so ein bisschen im Blick, aber da gab es auch dann den einen Kommentar, ja, kann man das denn für Angriffe nutzen? So, ja, gar nicht so blöde Idee. Also im Prinzip hätte man ja mal durchrechnen können, wie viel Angreifer brauchen wir, um das aktiv auch auszunutzen. Haben wir jetzt auch nicht ausgerechnet, wäre aber mal, hätten wir mal machen können oder könnten wir auch noch in Zukunft mal machen.
Also quasi ein smarterer Denial of Service, indem du schaust, über welche Relays du wie viel Traffic generieren musst, um die Experience für alle unbrauchbar zu machen.
Richtig. Ah, ja. Weil im Prinzip ist es so ein Usability-Problem. Ne? Also Tor wird natürlich immer dann genutzt, wenn es halbwegs schnell funktioniert. Und wenn es halt super langsam ist, dann nutzt es halt auch keiner. Und dann ist der Effekt halt auch dann, ja, genau.
Verstehe, ja. Ja, gut. Interessant.
Es gab noch, also was für mich ein bisschen überraschend war, aber da gab es eben nicht nur ein Talk, sondern viele Talks. Du wirst bestimmt das Problem des Website-Fingerprinting kennen.
Schon mal gehört.
Es gibt auch so ein Tor-Angriff, wo man sagt, Tor ist ja jetzt total anonym und super schön und toll, aber man kann unter Umständen, wenn man den Entry and den Exit Node irgendwie, wenn man den Traffic dort begutachtet und dann kann man anhand der Traffic Patterns, die Timings und Größen der Pakete und so weiter und so fort darauf Rückschlüsse führen, welche Webseite angesurft wurde. Und im Prinzip reicht es oft zu sagen, man muss nicht perfekt man muss jetzt nicht genau wissen, das war google.de, sondern es kann auch schon sein, dass wir sagen, ich habe hier eine Liste an, was weiß ich, 100 Webseiten und ich will nur wissen, wird einer von denen angesurft, ja oder nein, und dann blockiere ich zum Beispiel den Traffic, also Website Fingerprinting Attacks. Und es gab ganz viele Papiere, die sich Quick angeguckt haben, das neue Netzwerkprotokoll von Google, was jetzt aber auch in einem IETF-Standard eingegangen ist. Genau, und die haben gezeigt, dass das eben genauso möglich ist mit Quick im Prinzip.
Ja, klar.
Ja. Ja, es gibt ein paar Sachen, die dort gehen. Quick hat zum Beispiel sowas wie Padding, wo du quasi nochmal das Protokoll technisch einfach ein bisschen größer und kleiner machen kannst. Das haben sie aber gezeigt, ja, geht alles nicht. Also es ist trotzdem möglich, mit Quick quasi das zu nutzen.
Ja, ich meine, Quick ist ja, glaube ich, auch entwickelt worden, damit alles schneller wird.
Ja.
Und damit es schneller ist, brauchst du ja quasi, willst du ja Ballast loswerden.
Ja.
Und du hast wahrscheinlich noch schnellere Turnaround-Zeiten und weniger Schnickschnack drumherum. Und das heißt, du hast ja eigentlich weniger Tarnmaterial und kannst wahrscheinlich sogar noch einfacher nur auf Essentiellem trainieren. Aber gut, klar, wenn sie sowas wie theoretisches Padding noch mit verbaut haben. Aber das einzuschalten wäre ja schon wieder eigentlich gegen die Grundidee von Quick, dass du es effizienter
machen möchtest. Eigentlich schon. Ja. Genau, das stimmt, ja.
Aber es ist natürlich nett, so ein Feature zu haben, um immer schnell zu sein. Aber wenn es mal nötig wird, irgendwie ein bisschen. Ja, okay.
Ja, ich möchte jetzt noch zwei Sachen vorstellen.
Mach das mal.
Das eine fand ich besonders interessant. Sagt dir Gate was?
Gate.
Gate. G-A-I-T. Kannte ich nicht. Ist im Prinzip, also sagt dir nichts, ne?
Nee.
Das ist im Prinzip ein Pattern, wie du gehst.
Ah.
Also die können deinen Schritt anschauen und können dann sagen, das ist die und die Person.
Okay.
Und das sind also deine, wie schnell du gehst, die Schrittlänge und so weiter. Das kann man quasi anders analysieren, kann dann irgendwie in Machine Learning reinschmeißen und kann dich dann quasi perfekt identifizieren, nur anhand der Werte, wie du gehst.
Krass.
Und was die dann gemacht haben, die haben mal geguckt, was passiert denn, wenn du bestimmte Punkte, also das sind im Prinzip, wenn du jetzt so dir so einen Menschen betrachtest, der so geht, ja, dann gibt es quasi, dein Fuß unten ist so ein kleiner Punkt, dann ist im Knie ist ein Punkt, dann oben ist ein Punkt und die ganzen, diese Punkte, die bewegen sich, die sind quasi in Bewegung und das hat man quasi dann Machine Learning gegeben, hat gesagt, jetzt finde mal raus, kannst du anhand da Patterns identifizieren, um jemanden zu tracken zum Beispiel. Und was die rausgefunden haben, die haben dann quasi immer weniger Bodyparts, die haben dann quasi mal die Arme weggenommen, mhm. die haben zum Beispiel den Kopf weggenommen, weil dann hast du die nicht mehr die genaue Größe und so weiter und konnten zeigen, dass es immer noch möglich ist, deinen Gang auf wenige Bewegungen runterzubrechen. Also oft gibt es immer noch genügend Knotenpunkte, um das zu nutzen.
Okay.
Ja, fand ich großartig. Die haben das mit 57 Leuten mal, haben die das analysiert und geguckt und so weiter und konnten quasi fast, war immer über 90% irgendwie die Erkennungsrate. Das fand ich sehr gut.
Okay.
Für mich hat sich irgendwie ein bisschen die Frage gestellt, ja, und was wäre jetzt so ein Countermeasure? Also muss ich jetzt immer den Silly Walk gehen, um verschiedenen...
Selbst das hätten die schnell raus.
Ja, wenn es vielleicht jeder machen würde, fand ich irgendwie
spannend. Ja, nicht mehr also, selber gehen, ne? Nur noch mit einem Segway rumfahren oder so. Mhm. Wie der Job in Arrested Development. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst.
Ganz gut.
Und er fährt dann mit dem Segway viel.
Ja.
Als der Segway noch unbekannt.
Segway gestorben ist, ne?
Wie, was?
Hat er schon mal diskutiert?
Haben wir?
Der Segway-Erfinder. Weißt du, dass der gestorben ist?
Auf dem Segway?
Ja.
Der Unfall?
Ist mit seinem Segway den Abhang runtergegangen.
Krass. Nee, das wusste ich nicht.
Nee, muss ich immer dran denken, wenn ich mit Segway denke, wenn die wüssten, dann was der Segway-Erfinder gestorben ist, dann...
Ja, krass.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, vielleicht kannst du, also dann kann man dich daran erkennen, dass du der Einzige bist, der ein Segway fährt im Jahr 20. Aber schwer, ne?
Ja.
Vielleicht wird das irgendwann so ein Schulfach und da lernt man...
Lustig zu laufen.
Uniform zu laufen. So, denke Militärparade. Wie ist das? Kannst du in einer Militärparade die Leute identifizieren am Gang? Oder würde das System damit nicht klarkommen, weil die doch schon so gleich sind?
Das ist eine super Forschungsfrage. Das haben die mit Sicherheit nicht untersucht, weil die 57 Leute waren halt irgendwelche Studis, die halt irgendwie in der Uni hatten. Gute Frage. Unklar.
Weil dann könntest du ja einfach, ich weiß nicht, ob das vielleicht komisch aussieht oder komisch wirkt, wenn du ein Land hast, bei dem die Grundschüler Militärparade marschieren, erlernen. Aber sonst könntest du natürlich allen beibringen, so zu gehen. Und dann würden alle immer nur so gehen, den ganzen Tag.
Mhm.
Und dann hättest du eine Countermeasure.
Mhm. Ja. Fand ich irgendwie ganz witzig, fand ich auch mal einen ganz interessanten Ansatz.
Ja, ich bin so ein bisschen, wir sollten das auf jeden Fall als Warnzeichen nehmen, aber das jetzt in der Praxis irgendwie bei einer großen Anzahl von Menschen effektiv auszurollen, um Leute zu erkennen, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach.
Ja, es kommt halt wahrscheinlich auf den Angriffsvektor ein bisschen an. Theoretisch könnte jetzt zum Beispiel Shop A hat jetzt zwei Filialen, eine irgendwie in Land A und in einem, und wenn ich jetzt quasi mit einer Videokamera quasi alle Leute dort tracke und sehe anhand deinen Gang, du warst jetzt hier und hast jetzt meinen Shop woanders nochmal besucht, das reicht ja oft, so einen Link zwischen A und B wiederherzustellen.
Mhm.
Und wäre da, denke ich, dann möglich.
Ja.
Wobei wir natürlich jetzt auch einfachere Methodiken hätten wahrscheinlich. Ja, also in den Videokameras kannst du einfach Face Detection auch nehmen, ne? Aber du hast natürlich recht, also das wäre dann so dieses Open-World-Beispiel. Also du hast jetzt nicht nur 57, was jetzt zwar vielleicht schon viel ist, aber Open-World heißt, wie viel Tausende an Leuten gehen jetzt in deinen Shop rein, da hast du natürlich eine ganz andere. Und dann ist die Frage, ob es dann immer noch möglich ist, ja.
Ja, klar. Und wenn es jetzt für einen Shop ist, dann mach es doch einfach wie die anderen und mach ein Bonuskartenprogramm und dann kriegen die 10% Rabatt, wenn die ihre Karte zeigen und dann weiß er immer, wer genau was kauft.
Genau. Ja. Genau. Also es geht sogar in denen doch viel einfacher, ne? Genau.
Ja, im Prinzip. Klar.
Ja.
Ich hatte jetzt an sowas gedacht wie ein Regime, was irgendwie die komplette Bewegungsmuster innerhalb der Stadt tracken möchte und wissen möchte, wer wann über welchen Platz drüber wandert. Und automatische Gesichtserkennung geht vielleicht nicht, weil Hut und Schnurrbart aufgeklebt und Sonnenbrille. Und da könntest du halt immer noch den Gang dazu nehmen. Ja, ja.
Ja.
Ich habe das Wort eben nicht erkannt, aber tatsächlich ist mir das Szenario vor Jahren schon mal, ich glaube, in der IT-Security-2-Vorlesung begegnet.
Ah ja.
Da kam es tatsächlich drin vor. Ich glaube, bei Biometrie.
Mhm.
Weil das auch ein spannendes Authentisierungsmerkmal wäre, der Gang.
Ja, geh doch mal.
Ja.
Hau ab. Ah ja, du darfst kommen, ja. Ja, witzig.
Eins der weniger benutzten, ne? So ein Fingerabdruck, nee. Iris-Scan oder auch
einen
Satz sagen. Das ist ja in Hollywood auch immer groß. Mhm. Aber dass da jemand lang spaziert und die Kamera den Gang erkennt, weiß ich gar nicht, ob wir da Beispiele für haben.
Nee, das wüsste ich zumindest nicht, ne?
Ja.
Ja.
Ja, okay, cool.
Gut. Vielleicht noch ein Papier, was, glaube ich, auch den Best Paper Award gewonnen hat, was ich ehrlich gesagt richtig gut fand. Mhm. Weil als sie das vorgestellt war, so, ah ja, das ist einfach eine super Idee, das einfach mal zu analysieren. Weiß nicht, ob du bei irgendeinem Shopping, bei irgendeiner Shop-Webseite schon mal, da kannst du dann dich mit Benutzernamen und Passwort einloggen. Aber ehrlich gesagt, die ersten drei Optionen ist Login with Facebook, Login with Google oder Login with Twitter.
Mhm.
Und das Papier hat mal analysiert, welche Daten werden denn mit den Providern dort geshared. Weil nicht alle sind notwendig. Wenn du dich jetzt auf der Webseite selber ein registrieren würdest, dann brauchst du halt Benutzernamen, Passwort, vielleicht nochmal, dann vielleicht deine Adresse und that's it. Du brauchst aber nicht, ob du männlich, weiblich bist. Du brauchst viele andere Elemente, die du vielleicht bei Google oder Facebook oder so weiter angegeben hast, werden dafür auch gar nicht gebraucht. Profillink, Posts, Likes, Birthday, Friends, Fotos, Videos und so weiter und so fort. Und was die sich mal angeguckt haben, also das dieses OAuth, ne, das, du loggst dich, du kannst dann mit deinem Google-Account dich auch dort einloggen, welche Daten dort dann eigentlich geshared werden. Und die sind dann eben, im Prinzip ist das Ende vom Lied, klar, es werden viel zu viele Daten geshared, die überhaupt nicht notwendig wären für die meisten Anbieter.
Mhm.
Also die haben dann geguckt, was passieren würde, wenn du dich eben mit Twitter einloggst, mit Google und mit Facebook, und haben dann gezeigt, dass mit allen drei genügend sensitive Daten eigentlich geshared werden, die eigentlich gar nicht geshared werden müssten. Genau, es gibt sogar noch mehr: Google, Facebook, Twitter, Apple, LinkedIn, ja, GitHub, Microsoft Live und weiter. Und ich glaube, die am meisten scheren, wenn ich das jetzt hier richtig nochmal rauslese, ist in der Tat Google. Also die haben den größten Umfang und ich glaube, die scheren auch am meisten Daten. Oder?
Aber ist
da will ich jetzt nicht zu viel verraten.
Eigentlich
oder nicht?
Kann man nicht festlegen, wie viel geteilt werden soll?
Nee, das geht eben nicht.
Also es geht natürlich technisch, aber okay, Google bestimmt für dich.
Richtig, genau. Die könnten natürlich sagen, nee, das geht, also das würde nicht, du brauchst, welche Daten brauchst du, dann share ich nur die Daten, die du brauchst.
Mhm.
Und die hatten gezeigt, ja, es wird aber ganz viele andere Daten auch noch geshared.
Krass.
Und damit, witzigerweise ist das so ein instinktives, wo man so, also ich habe das nie verwendet, genau aus diesem Grund, aber es gab keinerlei Datengrundlage, die das einfach mal gezeigt hat.
Mhm.
Und im Prinzip ist das jetzt einfach mal so, nein, ist es wirklich so. Die haben gezeigt, es werden viel zu viele Daten damit geshared und es wäre eigentlich denkbar, das nicht zu tun. Du könntest damit, fand ich auch eine ganz coole Idee, muss ich sagen, das mal zu analysieren.
Mhm.
Also ich habe mich überall immer einen eigenen Account gemacht. Das ist zwar mühselig, ne, musste wieder deinen Username, Passwort, musste alles wieder in dein Passwortmanager, aber ich habe nirgendwo irgendwo mal mich mit einem Account mich irgendwo anders eingeloggt, weil natürlich klar ist, dass die dann, ja, oder man war für mich klar, dass das passiert, aber es gab bisher eben noch keine wirklichen Beweise in der Hinsicht.
Mhm. Ja. Interessant. Weil eigentlich
also
kann man sowas auch transparent gestalten.
Richtig. Im Prinzip schon.
Gibt auch so Dienste. Du loggst dich dann ja ein bei dem Dienst und dann sagen die, hey, möchtest du folgende Informationen mit supercoolerwebshop.de teilen? Und ja. Das habe ich schon mal gesehen und das Protokoll ist eigentlich auch darauf ausgelegt. Ist ja OpenID Connect. Ja, keine Ahnung. Und auch ein bisschen verwunderlich, Google sammelt doch eigentlich die Daten gern, warum die freiwillig mehr rausgeben als vielleicht, damit sie mehr eingebunden werden und darüber dann wieder mehr Daten sammeln können, wo du dich einloggst als Google-Nutzer und dann.
Also das haben sie auch, das wussten sie nicht. Sie sind da jetzt auch nicht auf die zugegangen, weil es natürlich auch ein schwieriges Problem ist.
Ja, klar.
Es kann natürlich auch einfach sein, dass es auch so eine Art Fehlkonfiguration ist, hatten auch einige aus dem Publikum gemeint. Also die hatten gesagt, okay, so ein bisschen unterstellt ihr denen, dass sie das mit Absicht machen. Es kann natürlich sein, dass es irgendwie so ein dummer Default ist, der da genutzt wird irgendwie. Na ja, das könnte sie jetzt nicht unbedingt ausschließen, wäre natürlich denkbar. Ne? Aber ja.
Okay.
Ja, gab noch ein paar mehr, aber ich denke, damit wären jetzt schon mal so ein paar Punkte, die ich dort sehr spannend fand. War auf jeden Fall eine sehr interessante Konferenz mit vielen spannenden Beiträgen.
Ja. Cool.
Jo.
Ja. Wollen.
Hast du was gibt's bei dir?
Ich hätte noch ein Thema. Google hat mal wieder
schon wieder
das Internet erschüttert. Hast du die Aufschreie mitbekommen um die neue Web Integrity API?
Nee.
Echt?
Habe ich nicht mitbekommen. Also doch, bei mir ist schon was vorbeigescrollt. Vermutlich, also ich habe bloß irgendwie, weiß ich, du kannst mich ja jetzt erhellen, ob das damit was zu tun hat. Irgendwie scrollte an mir vorbei. Google wird jetzt in Chrome und Chromium quasi einbetten, dass du keinen Adblocker mehr nutzen kannst. Das ist an mir irgendwie vorbeigescrollt.
Ja, das ist natürlich komplett falsch.
Ah, okay.
Aber vielleicht auch nicht. Also eigentlich begründen die das halt komplett anders. Ja, also von wegen kein Adblocker mehr benutzen. Die möchten, dass die Webseitenbetreiber sicher gehen können, dass die Benutzer ein sicheres Gerät haben.
Okay, klar, logisch.
Ne? Darum geht's ja. Zumindest kann man es so sehen. Ja, und tatsächlich ist quasi der Untertitel davon DRM für das Web. Und die Idee kommt von den Smartphones. Ich weiß nicht, ob du das da kennst, wenn du schon mal irgendwie dein Android geroutet hast oder irgendwie ein iPhone gejailbreakt hattest und dann deine, weiß ich nicht, Banking-App installierst, dann sagt die, hey, du hast hier ein geroutetes System, aus Sicherheitsgründen funktioniere ich hier nicht.
Ich habe sowas natürlich noch nie gemacht.
Ja, vielleicht schon mal einen Screenshot gesehen oder so.
Ja, klar.
Im Internet, wo jemand das extra so gemacht hat. Wer würde seine Geräte irgendwie jailbreaken wollen?
Warum auch, ja.
Und das ist quasi die Idee. Also ich finde das eigentlich auch schon auf Smartphones ein bisschen hirnrissig, weil das ist deine Hardware, du solltest damit machen können, was du willst und dass die Bank dann davon ausgeht, oh, das ist geroutet, gigantisches Sicherheitsrisiko, jetzt funktioniere ich hier schon mal überhaupt gar nicht auf diesem Gerät. Ja, finde ich nicht so cool. Und ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo es so Checks gab. Wenn du eine Smartphone-App entwickelt hast, konntest du auf gewisse Sachen prüfen und das waren Indikatoren dafür, ob geroutet war. So habe ich in dem Ordner Lese- und Schreibrechte oder sowas in der Art.
Okay.
Und das war dann so ein bisschen so Katz-und-Maus-Spiel, weil dann konntest du natürlich, wenn du ein geroutetes Telefon hast, kannst du ja eine Antwort geben der App und sagen, nee, also verhalte dich für die App mal so, als wenn alles in place wäre und die nicht mehr Rechte hat und dann war wieder gut. Und das wurde dann etwas professionalisiert von Google, indem sie die Play Integrity API zur Verfügung gestellt haben. Und damit können sie halt schon sehen, ob das Gerät komplett intakt ist oder eben nicht. Also auch gerade Pixel-Telefone, da geht es ja von Measured Boot oder Secure Boot bis ins Operating System rein, hast du eine kryptografische Chain und kannst sagen, ist alles hier tipptopp und unverändert oder eben nicht. Und die wird genutzt, um den Apps dann zu sagen, das ist hier alles ein duftes Telefon. Und das wollen sie jetzt in ihren Browser einbauen.
Endlich.
Und das wird so funktionieren, dass es einen Attestation-Server gibt, der dann natürlich von Google betrieben wird. Und wenn du eine spezielle Webseite aufrufen willst, sagt die Webseite halt nein, bring mir erstmal ein Attestation-Token mit. Und dann wirst du erstmal zur Google-Page geleitet und Google untersucht deinen Browser oder dein Browser muss verifizieren, dass er der Originalbrowser ist, unverändert und ohne Adblocker. Und dann kriegst du ein Token von Google zurück, mit dem gehst du wieder zur Webseite und dann liefert dir die Webseite den Content aus.
Okay. Und jetzt? Was hat das jetzt für Implikationen in dem Sinne?
Ja, es ist nicht, wie das Internet gedacht ist. Das Internet ist so gedacht, dass mir scheißegal ist, wie die ihren Server betreiben, dass denen scheißegal sein soll, mit welchem Browser ich komme oder ob ich überhaupt mit dem Browser komme oder RAW HTTP lese. Solange wir beide dasselbe Protokoll sprechen, kann ich irgendwie was requesten und die können mir das schicken und die ganze Welt funktioniert und alles ist interoperabel und man kann machen, wie man möchte. Mit dieser Web-Integrity-Gedöns kann aber jeder Dienstleister festlegen, dass er möchte, dass ich mit exakt diesem Browser in exakt dieser Konfiguration komme. Ansonsten kann ich nicht mitspielen und nicht teilnehmen. Das wird dann halt, die Banking-App geht auf dem gerouteten Telefon nicht, ist dann demnächst dein Online-Banking geht nicht, wenn du Linux benutzt und nicht macOS zum Beispiel. Und genauso kann dann irgendwie YouTube geht nicht mehr, wenn du einen Adblocker benutzt. Und zwar nicht, indem die irgendwie Tricks ausrollen, mit denen sie versuchen zu erkennen, ob du einen Adblocker hast oder nicht und dir dann das Video nicht schicken oder so. Nee, sondern indem sie einfach sagen, nö, du hast einen modifizierten Browser, das ist nicht das erlaubte Abspielgerät, du bist jetzt raus. Und das fürs ganze Web. Das finde ich ist schon...
Aber jetzt muss ich nochmal... Okay, wie funktioniert das technisch? Also sie fragen dann den Browser ab, bist du in dieser oder jeder Konfiguration?
Ich weiß es nicht.
Weil im Prinzip passiert das ja jetzt auch schon, ne? Aber du hast es ja schon angesprochen, ne? Auf der einen Seite wird ja über den User Agent String auch schon geprüft, so, ne? If, was weiß ich, Apple Gerät, dann macht den Preis gleich mal 20% teurer und
gut, da kannst du ja reinschreiben, so was du möchtest, ne?
In den User Richtig, Agent. Genau, da kannst du ja also reinschreiben, was du möchtest. Ich gehe ja da mal aus, jetzt wenn Google das gemacht hat, dass es nicht mehr so, zumindest nicht mehr so trivial umgehbar ist, ne? Also das heißt, im Prinzip prüfen die halt jetzt irgendwas vermutlich im Chrome oder im Chromium, ne? Also in deren Browsern wird irgendwas geprüft und das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher, es ist nicht nur User-Agent-Prüfung, sondern ein bisschen mehr.
Ja, korrekt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es irgendwie kryptografisch signiert ist, dass er versucht, irgendwie ein Hashwert zu berechnen. Und anhand dessen kannst du sehen, ob das der unmodifizierte von Google signierte Chrome ist, mit dem du unterwegs bist, oder ob sich was verändert hat.
Aber glaubst du denn, also okay, ich sehe natürlich den Punkt bei YouTube, ne? Ich wundere mich ehrlich gesagt immer, wenn ich mal auf dem YouTube-Video auf meinem Android-Phone mal versehentlich klicke, so, da läuft ja Werbung noch, wusste ich gar nicht mehr. Also, wir haben ja schon, also Adblocker ist ja für uns ein Security Extension, ne? Also,
Ja, klar. Wobei die ja gegen vorgehen wollen, ne? Habe ich mehrfach gelesen jetzt, aber noch nicht selber encountered.
Wie meinst du das jetzt mit dagegen vorgehen? Jetzt mit dieser Web Integrity Check?
Nee. Oder? Davor schon haben sie irgendwie experimentiert und das Video nicht geschickt, wenn die Werbung nicht abgerufen wurde oder so und so mal Adblocker oder irgendwie eingeblendet, hey, du hast einen Adblocker laufen, wenn du Video gucken willst, mach mal Adblocker aus. Oder mindestens in einem AB-Test. Ich habe so, das war vor ein paar Wochen, ging das mal rum, aber ich habe selber auch nicht gemerkt und mein Adblocker funktioniert noch und ich kann YouTube gucken.
Ja, sehe ich genauso. Also ich habe es, bei mir funktioniert auch alles.
Ja, es ist tatsächlich ja auch, also Werbung ist ja auch häufig shady JavaScript, was in deinem Browser ausgeführt wird, ne?
Genau, so ist es.
Von sonst woher, wo keiner weiß, wer da dran war und über wie viel Subunternehmen und Firmen und das ist schon Security Benefit, finde ich auch. Adblocker.
Wir hatten ja auch schon mal diskutiert, das war ja, glaube ich, ein CCC-Talk, dass die ja mal getestet haben, dass man einen Firefox-Exploit über so eine Firma, so eine Ad-Firma ausrollt und hatten dann gezeigt, ja, die prüfen überhaupt nicht, ob was da jetzt da drin ist, ob da lustige Bilder sind, die flackern, oder ob das jetzt ein JavaScript-Exploit ist und dann konnten die zeigen, dass man über die Werbung quasi das ausnutzen kann. Genau, hatten wir ja auch, genau, also
Ja, also man muss auch sagen, ich verstehe dieses während den Anfängen Mindset und dass man sich jetzt aufregt, wo sie das quasi ausrollen. Andererseits mag es auch tatsächlich nützliche Use Cases geben, wo du vielleicht ein Trusted Environment möchtest, aber so richtig auch nicht. Also, weißt du, wenn du sowas wie ein Chromebook hast, wie ein Android-Telefon, was quasi von der Wurzel vom Bootloader bis in den Browser hinein, hast du eine kryptografisch gesicherte Chain, dann meinetwegen. Aber selbst dann kannst du immer noch irgendwie einen kompromittierten Monitor haben, der die Daten abgreift oder so, also, ne, weil es in diesem Sinne von Trusted Environment mäßigem. Und wenn es halt auch echt nur der Browser ist, dann weißt du doch immer noch nicht, ob da drunter irgendwie ein Windows 95 liegt, was von oben bis unten komplett kompromittiert ist. Aber der Browser ist halt ein aktueller, unveränderter Chrome und trotzdem kann da modifiziert werden durch Maus- und Tastatureingaben und ein Roboter kann sonst was tun. Ja, deswegen fragwürdig. Aber das eigentliche Problem ist, werden die Anbieter sein, die dann Gebrauch davon machen, finde ich. Also die können jetzt die API anbieten und wenn keiner das nutzt, ja, ist sie halt da. Hat Google seinen Attestation Server. Aber wenn du halt plötzlich Anwendungsbetreiber hast, die sagen, das ist ja eine super Idee, wir machen das jetzt. Wir können ja damit rausfinden, ob jemand einen Adblocker benutzt oder sonstige Add-ons.
Und sonst, ich glaube, dass dann zum Beispiel benutzt wird, dass du nur noch deine Banking-Seite besuchen kannst, wenn du das letzte Patch-Level von Microsoft zum Beispiel hast.
Vielleicht. So, ne? Ich weiß nicht,
dass sie dann so sagen, geht, so,
ob du das sehen kannst aus dem Browser, ne? Dann bräuchtest du wieder Betriebssystemschnittstellen.
Aber ich hätte jetzt, wenn du sagst, so vorher mit Linux und Windows, dann wäre das ja zumindest ein Anwendungsfall und das würde ich natürlich, also das ist, wenn das ginge, wäre das natürlich sehr kritisch. Weil das würde ja zum Beispiel bedeuten, keine Ahnung, du hast ja irgendeinen Use Case, du kannst mit dem, hatten wir ja auch schon, irgendwie ein gewisses Patch-Level, dann geht dein scheiß Drucker nicht mehr. Ja. So, und das heißt, du wartest jetzt mit dem letzten Patch noch, damit bis das gepatcht ist und dann kannst du auf deine scheiß Banking-App nicht mehr gehen. Weil die sagt, nö, du kannst ja dir jetzt irgendwie Malware einfangen. Also das wäre natürlich dann schon, oder wie du schon sagst, ne? Also wenn irgendwie jetzt mit Linux, wenn du nicht mehr mit auf Webseiten kommst, weil du Linux benutzt.
Wäre schon übel. Also es ist schon so ein bisschen, ja, der Untertitel passt schon so ein bisschen, DRM for the Web. Ah ja, da wird auf jeden Fall sehr viel diskutiert im Moment. Und ich verstehe auch, warum.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also im Prinzip ist ja auch die Frage, ich meine, ich hatte letztens irgendwann gelesen, Firefox ist, glaube ich, jetzt wirklich in einem, also es ist wohl schneller als Chromium, nimmt weniger Speicher wie Chromium, ja. Also ich glaube, Firefox hat in den letzten Iterationen richtig, richtig viel gemacht, um da besser zu sein. Ist natürlich die Frage, wenn Chromium das einbaut, schön und gut. Das Hauptproblem wahrscheinlich ist bei Chromium, dass das halt, das ist ja quasi in jeder dritten App irgendwie ist ja ein Chromium drunter.
Ja, das stimmt.
Also das, glaube ich, sehe ich als größtes Problem noch. Ich meine, im Prinzip würde ich mir vielleicht sogar wünschen, dass dann Firefox mal wieder ein bisschen mehr an Popularität bekommt. Mhm. Ja. Gab auch aus der Security-Szene gab es dann auch wieder so, ja, aber so richtig schön isoliert, wie das bei Chromium ist, ist es halt dann doch nicht. Ja, also da mag vielleicht das ein oder andere noch sein, aber ich finde mittlerweile, ich nutze Firefox jetzt schon eine ganze Reihe, auch schon seit die, als wir hatten ja schon mal die Folge mit Browser-Fingerprinting und dass dort Firefox und Tor beide versuchen quasi ein bisschen dagegen zu arbeiten. Mhm. Ja, fand ich einfach ziemlich gut, dass die da halt mit About-Config kannst ein paar Häkchen machen, um das den Leuten einfach ein bisschen schwerer zu machen. Ne?
Das stimmt.
Das war mir einfach sympathisch. Das gibt's halt bei Chromium zum Beispiel nicht. Ne?
Vielleicht hilft das gegen Website-Fingerprinting, wenn alle Browser attestieren, dass sie das Identische der Originalbau sind. Nee, ja, also natürlich nicht, weil du kannst die anderen Sachen trotzdem noch abfragen.
Eben.
Und es wird halt nur kryptografisch von Google unterschrieben, dass sie dir bestätigen, dass du den unmodifizierten Chrome verwendest und damit kannst du dann zu den Pages gehen mit dem Token.
Ja.
Ja, aber das wäre dann ein schönes Argument, den Anbieter zu wechseln, wenn du an einen Anbieter gerätst, der sagt, hey, nee, mit dem Browser darfst du hier nicht aus Sicherheitsgründen.
Mhm.
Wobei es natürlich auch ein ganz schöner Aufwand ist, sein Konto zu wechseln.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch, ich finde es auch, ich meine, das ist, da machen wir jetzt ein zweites Fass auf. Ich meine, die wenigsten modernen Konten haben ja diese offizielle Schnittstelle, die gibt es ja so eine EU-weite Schnittstelle, womit du quasi im Prinzip mit einer Software dein Konto abfragen kannst. Gibt es einen Standard. Den unterstützen leider nur noch sehr, sehr wenige.
Okay. Jetzt
quasi immer nur noch Third-Party-Apps und nur darüber kannst du das abfragen. Und das verhindert natürlich, dass du dann, was weiß ich, eine Banking-Software hast, wo du vielleicht von drei Konten mal abfragen kannst, was jetzt der aktuelle Stand ist zum Beispiel. Das ist jetzt schon das Problem. Ich habe nur ein Konto, wo das funktioniert.
Okay.
Dachte ich, geht's, haben aber dann rausgestellt, nee, geht doch nicht, Edge. Also muss ich sagen, das finde ich auch schon irgendwie blöd. Da haben wir einen coolen Standard und es nutzt keiner. Und wenn das jetzt noch mehr anfangen, von wegen, ja, jetzt kannst du aber auch mit einem Linux-Browser und mit Firefox nicht mehr auf die Webseite gehen. Also da muss ich sagen, ja, fickt euch alle mal dann.
Das ist jetzt natürlich der dystopische Ansatz. Wir wissen ja nicht, wie es sich ausspielt, aber es ist halt vorstellbar. So haben wir es halt auf dem Smartphones gesehen. Irgendwer setzt irgendwie im Flo ins Ohr, nee, auf einem gejailbreakten Telefon, da darfst du kein Online-Banking machen, da bricht die Welt zusammen. Und dann fangen irgendwie alle blöden Banking-Apps an, nicht mehr zu funktionieren, wenn du irgendwie kein Google Play-Framework hast oder irgendwie ein gejailbreaktes Telefon. Und das könnte sich hier auch so entwickeln. Und das ist, wo alle so eine Angst vorhaben. Und deswegen ist momentan das Geschrei recht groß, aber ich glaube nicht, dass wir da viel dran machen und Google jetzt sagt, ach gut, nee, dann lassen wir es. Dann rollen wir die API nicht aus. Es wird halt passieren, aber vielleicht kann man durch viel Aufklärungsarbeit im Vorhinein dafür sorgen, dass jetzt nicht jeder auf diesen Zug aufspringt und sagt, so, jetzt können wir auch noch überprüfen, ob der Browser trustworthy ist.
Ja. Aber das ist, im Prinzip ist es ein ganz interessantes Spannungsfeld. Und das bringt auch vielleicht uns in so eine ganz spezielle, also ich kann mich da auch nicht festlegen. Ja, im Prinzip, wenn du sagst, eigentlich bist du vermutlich sicherer, wenn du ein aktuelles Windows-Betriebssystem benutzt, wo du am besten keine Root-Rechte hast, wo du halt nur so 3 und 4 Software hast, bist du mit Sicherheit sicherer, als wenn du jetzt irgendwie so ein Arch-Linux auf deinem System hast. Ja, aber im Prinzip ist halt da in der Gegend, auf der anderen Seite möchte ich aber allerdings diese Freiheit haben. Ne? Diese Freiheit- und Sicherheit-Debatte ist natürlich da im Prinzip auch drin. Wo du sagst, ja, ich möchte aber irgendwie einen groben, kaputten Browser haben und ich möchte auf deine Banking-App zugreifen und ich möchte mit WGET drauf zugreifen. Das ist mir auch egal. Ich möchte die Sachen darauf scrapen und möchte dann meine eigene Banking-App schreiben. Diese Möglichkeit möchte ich halt genauso haben. Auf der einen Seite kommt natürlich die Sicherheit. Die sagen, ja, ja, haben wir ja auch bei Browser-Fingerprinting, wird ja auch genutzt, um zu sagen, wenn du plötzlich einen anderen Browser-Fingerprint hast, oh, jetzt musst du dich nochmal neu einloggen und geht nicht mehr und hast du nicht gesehen. Ne? Also es wird natürlich schon schwierig, da irgendwie diesen Spagat hinzubekommen. Ne? Auf der einen Seite möchte ich halt auch irgendwie komische, krude Linux-Software irgendwie nutzen.
Ja.
Ja. Wenn das jetzt fürs Web dann ausgerollt wird, das wäre dann schon, weil so ein Android kannst du nicht viel machen. Da muss man einfach sagen, kannst du ja, hast ein paar Apps installieren, mehr kannst du nicht machen.
Genau. Ja, das wäre schon, wäre schon ein Ding. Schwieriges Thema.
Ja, mal schauen, wie das weitergeht.
Ja.
Also ich glaube, wir werden das auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Und wenn er bestimmt die nächsten Folgen bestimmt noch mal drüber reden.
Spätestens, wenn die erste Bank uns aussperrt.
Spätestens, wenn wir nicht mehr an unser dickes Spendenkonto kommen, wo wir uns immer üppige Konferenzreisen bezahlen.
Ja.
Nee, ist natürlich gelogen, wir haben sowas gar nicht.
Ja. Spendenkonto?
Ja.
Du
vielleicht. Oder hast du eins? Und ich weiß davon nichts.
Hm, was? Was? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Nee.
Ja.
Nee, haben wir nicht.
Haben wir nicht, brauchen wir nicht.
Bei unserer Hörerschaft würde sich das unschön anfühlen. Wenn du so ein monströser Podcast bist,
ja,
mit sich,
wird halt schnell was zusammenkommen,
zig Millionen. Also genau, es gibt ja so Statistiken, wenn nur 1% der Hörerschaft irgendwie einen Euro im Monat spendet, wir würden dann zu bequem werden. Reich. Ja, wir würden zu bequem werden bei dem Einkommen.
Ja.
Das
würden wir halt nichts mehr machen.
Genau.
Ja, das geht nicht.
Ja, dann lassen wir es, ne?
Nee, lass mal. Machen wir nichts. Installieren wir hier irgendwie Chromium und fertig.
Wenn Chromium geht, ne? Wahrscheinlich brauchst du dann Chrome für manche Dienste.
Ja, vermutlich, ne? Weil Chromium ist ja Open Source, kannst du zumindest mal rauspatchen oder so, ne?
Ja, aber vielleicht geht es auch mit Chromium, aber wenn du was rauspatcht, würdest du dann nicht mehr.
Genau, dann kommst du auf die Webseiten nicht mehr, ne?
Aber also eigentlich, wir sollten uns mal vornehmen, uns das mal technisch anzusehen bis zur nächsten Episode, weil du könntest ja auch einfach den Hashwert, den du schickst, modifizieren. Also wie diese Prüfung ablaufen soll, diese Attestierung. Weil wenn du doch alles drumherum kontrollierst, um den Browser herum, musst du das doch auch irgendwie cheaten können, wenn du nicht komplett Measured Boot machst und das komplette System irgendwie verifiziert ist, dann musst du doch irgendwas machen können. Aber die sind natürlich auch keine Vollidioten und würden sowas nicht ausrollen, wenn es total simpel einfach so, komm, wir schicken einfach den Hash, das ist der von einer soliden Chrome-Implementierung.
Ja. Den schickt jetzt einfach jeder mit.
Irgendwas muss ja. Das habe ich versäumt.
Müssen wir uns mal anschauen. Also da wird sich auf jeden Fall nochmal zeigen, was da geht und was vielleicht nicht geht. Ja.
Genau, ja.
Gut.
Jo.
Haben wir noch was? Haben wir nichts mehr. Ne?
Nö. Gut. Nee. Reicht
für heute. Gut, mal schauen. August ist auch Ferienzeit. Wir gucken mal. Wir sagen jetzt noch nichts. Vielleicht September. Wir gucken mal, wie es jetzt, ob wir einen Termin überhaupt finden, irgendwie, wo wir dann mal beide im Land sind oder so. Wir gucken mal.
Du deutest also schon an, ja. Ich höre es schon raus. Sag doch direkt, du willst die August.
Ich will nur nicht zu viel versprechen.
Okay.
Nicht, dass dann irgendjemand da sitzt und weint, weil der Podcast-Feed leer ist.
Wir können uns das nicht erlauben. Wenn wir einen Monat skippen, dann ziehen die alle ihre Spendendaueraufträge zurück.
Ach so, meinst du.
Weiß, wie es läuft.
Ja.
Nicht geliefert, zack.
Dann musst du die Villa gleich wieder selber bezahlen, das ist auch kacke, ne?
Ja.
Ja.
Tja. Naja.
Gut, gut.
Jo.
Dann auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuhören und ja.
Schön, dass ihr es bis hier geschafft habt und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.